boldly pot. Star Trek in review.
I've seen it all.
Hallo und herzlich willkommen zu Boldly Pod Star Trek im Review. Ich bin der Markus und wie immer zugeschaltet ist mein Podcast-Kollege und Cousin Jan. Hallo Jan.
In dieser Reihenfolge.
Wie auch immer.
Podcast-Kollege und Cousin.
Ich kann das ja nächstes Mal wieder variieren oder so.
Hallo erstmal.
Hallo erstmal. Ja, lange schon wieder nicht gehört. Wir sind auch wieder auf dem letzten Drücker unterwegs.
Ja.
Ich habe auch keine Zeit gehabt, deswegen, es hat einfach nicht gepasst, das war dauernd, es ist ja so viel los immer alles, kaputte Knie,
neue Fenster,
ja, und es ist einfach, ja, nee, irgendwie die ganze Zeit Termine, neue
immerhin
Brillen
kannst du,
ja, und sowas, genau. Ja genau, Arzttermine, wie so alte Leute halt, ne?
Naja. Wie so alt, ja. Komm, hör auf. Ich sag dir das. Meine Füße tun weh, nachdem wir ja 200.000 Kilometer über irgendwelche Flohmärkte und Pützchensmarkt gerannt sind.
Das kann man ja mal machen. Das ist ja okay. Ja. Das ist ja wenigstens mal sinnvoll.
Haben das Haus um 10 verlassen, sind auf einen Flohmarkt gegangen. Ich habe ein Objektiv und eine Kamera gekauft.
Schon wieder, natürlich.
Ja, bevor wir auf den Pützchensmarkt ankamen, hatte ich schon mein ganzes Geld ausgegeben.
Oh Gott.
Sind da jetzt auch nochmal 4 Stunden rumgelaufen oder sowas? Hm. Ich weiß nicht. Was sagt die Uhr jetzt? Haben mich 20.000 jetzt voll?
Nee, ja, manchmal schafft man das.
19.858 Schritte.
Das ist schon einiges.
Meine Füße sind nicht mehr ganz bei der Sache.
Ich war diese Woche in einem MRT tatsächlich. Das ist ja,
das habe ich noch nicht gemacht.
Das ist ja auch Star Trek Technologie, ne? Wenn man wenn man durchliest, was die machen. Also von wegen, die mit ihren Magneten irgendwelche Wasserstoff-Elektronen ausrichten und dann, wenn sie wieder loslassen sozusagen, machen sie ein Bild. Okay, das ist absurd.
Ja, das ist, ich finde das total geil. Du musst die alle in die richtige Richtung mit dem Magneten ausrichten und in dem Moment, wo du den Magneten abschaltest, fallen die wieder in ihre normale Position zurück und geben halt Energie ab.
Ja.
Und die kannst du halt messen. Und das ist total geil. Also,
jetzt
wer die Idee für die Scheiße hatte.
Ja, jetzt habe ich eine CD mit Bildern von meinem Knie, die ich nicht mal abrufen kann, weil es nämlich eine Exe-Datei ist, die ich auf meinem Mac nicht ausführen kann.
Es gibt für Mac, aber früher gab es zumindest auch für Mac Wine.
Ja, das gibt's auch, glaube ich, aber im Grunde ist die CD ja eh nur für meinen Orthopäden, also wollen wir mal abwarten.
Eine Exe-Datei, ja, ist das immer noch so?
Ja,
das ist ja geil.
Da ist ein extra Programm drauf, um diese Bilder wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, ob das 3D-Bilder, also irgendwelche.
Ach so. Ich kenne das von. Ich wollte es nämlich gerade sagen, früher, als mein Vater das letzte Mal die Herzuntersuchung Katheter gekriegt hat, da war auf der CD, die er da mitgekriegt hat, nämlich auch eine Exe-Datei drauf. Und in dieser Exe-Datei war, das darf man ja nicht mehr laut sagen, ein Flash-Video verpackt. Das war halt so.
Das
und da die
so,
wahrscheinlich noch immer dieselben Geräte wie vor 20 Jahren benutzen.
Ja, weiß man nicht, ne?
Das wird immer noch so sein. Ja, aber immerhin hast du jetzt Bilder von der Innenseite deines Knies.
Das ist richtig, die ich aber, ja, wie gesagt, nicht abrufen kann mit meinem Mac. Das ist das Problem. Aber die sind, wie gesagt, nicht für mich, die sind für den Orthopäden, wie auch immer. Ja, was mich ja nicht davon abhält, trotzdem am Wochenende irgendwie meine Knie zu bewegen zu irgendwelcher rhythmischen, elektronischen Musik. Aber dafür habe ich dann auch eine 74-Euro-Bandage gehabt, die mein Knie irgendwie ruhig hält. Naja, hat mich dann jetzt ja doch nur 7 Euro gekostet, als ich noch ein Rezept bekommen habe. Aber ja, so viel dazu.
Hauptsache Drogen, sage ich immer.
Hauptsache, ja, die brauchte ich nicht. Das war, die Bandage war total okay. Das hat schon gereicht. Wie auch immer, bevor wir uns in den Krankheiten.
Apropos Drogen, genau.
Apropos Drogen. Erstmal einen Schluck Wasser.
Das habe ich auch vergessen. Jetzt, wo du es sagst. Ich hatte auf Pützchensmarkt schon ein Slush-Eis. Seitdem bin ich ein bisschen überzuckert.
Ja, du sollst doch keinen Zucker zu dir nehmen. Das ist vor der Sendung. Das ist nicht gut.
Im Kühlschrank stand auch noch ein halbes Spezi.
Naja, zur Feier des Tages. Immerhin ist das ja die offiziell 75. Folge von Boldly Pod.
Hey.
Also wenn man mal die Sonderfolgen weglässt. Also in der Nummerierung. 75. Mhm. Ja, und ihr lieben ZuhörerInnen, wenn ihr was zu Boldly Pod, zu Star Trek, zu der Story, die wir heute besprechen oder im Allgemeinen irgendwas sagen wollt, ihr könnt uns überall erreichen auf Blue Sky, Facebook, Instagram, Mastodon, Threads, YouTube, Apple Podcast und bei Spotify kann man auch kommentieren.
Mhm.
Ja, manche Dinge funktionieren besser als andere, wie auch immer. Ja, und wo wir gerade bei Hörerinnenrückmeldungen sind, jemand namens Niti.Tahiti auf Threads hatte geschrieben, dass du etwas falsch gelegen hast mit Diana, mit Diana und ihrem Uniform.
Weil ja, ich habe das gemerkt.
Sie die nämlich noch gar nicht.
Ja, das ist noch eine halbe Staffel oder so, ne? Ich habe es auch gemerkt.
Es dauert wohl auf jeden Fall noch ein bisschen länger, weil also sie oder er sagt nämlich, dass die Diana erst ihre neue Uniform in der Staffel 6 bekommt, in der Folge mit den vier Lichtern. The Four Lights, wir wissen schon.
Die so lang hin noch?
Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, weil wenn das, ich meine, man hat das Bild so im Augen. Also, wir lassen uns mal überraschen. Auf jeden Fall ist es nicht zu diesem Zeitpunkt, zu dieser Krise gewesen. Das ist auf jeden Fall richtig.
Ich hatte nur im Kopf, dass das irgendeine Krise war, ja, jetzt wo du es sagst. Ja, ich hab's auch gemerkt. Ich war auch schon ganz verwundert, dass sie noch nicht. Aber es ist ja auch klar, das ist, als dieser komische Admiral, wie heißt der Mann denn jetzt nochmal? Admiral Gedönsrad an Bord kommt und da alles durcheinander bringt. Da kriegt sie ihre Uniform, weil da sagt der nämlich, jetzt ziehen sie sich mal anständig an.
Ja, ich weiß, das sagst du immer, aber ich weiß nie, ich hätte auch gedacht, es wäre passend gewesen zu der letzten Folge.
Ich dachte, das wäre jetzt in der Folge. Ja, kann
man sich täuschen. Aber ist doch schön, dass manche Leute trotzdem zuhören, aufpassen und korrigieren.
Ach ja.
Na gut.
Ja, ich nehme das zurück und ich behaupte das Gegentum.
Ja, okay, in Ordnung. Ja, dann können wir mal in diese Folge einsteigen. Das ist die zweite Folge der vierten Staffel, die da heißt Family und auf Deutsch Familienbegegnungen.
Das hätten sie auch weglassen können, das Begegnungen, sie hätten sie Familien nennen können.
Ja, aber wäre es besser begegnen gewesen. Sich ja verschiedene Leute. Familien.
Ja, aber im Englischen funktioniert es doch auch.
Ja, ich weiß.
Also das ist schon direkt der erste. Nein.
Star Trek 2 Electric Boogaloo, jetzt erst recht.
Ja, ganz genau. Ja, pass auf. Und ich meine, wie faul waren eigentlich die Schreiberlinge in dieser Folge? Weil den ersten Satz, den der PK von sich gibt, Sternzeit 440123.
Ach Gott, ja.
Ich bitte dich. 0123. Was?
Einfach so getippt.
Selbe Kombination wie an meinem Koffer.
Einfach so in die Tastatur getippt wahrscheinlich, ja.
Jesus, nee.
Ja, und es ist so, die Enterprise befindet sich in der McKinley-Station, so einer Reparaturstation, weil nach den ganzen Gemetzeln.
Dieses spinnartige Ding.
Ja, sieht schon komisch aus irgendwie, aber nach dem ganzen Gemetzeln mit den Borg muss die natürlich auch mal durchgecheckt und repariert werden. Ja. Und
Nachbrenner einbauen.
Es riecht sehr nach Landurlaub. Es ist sehr ruhig auf der Enterprise. Die meisten sind wahrscheinlich ausgeflogen.
Ich finde das so schön, wie der Picard dann als nächstes von sich gibt. Oder ist einer von, ich weiß gar nicht, ob es der Picard ist, von wegen The Borg Incident. Wir das von jetzt an. Wir nennen das nicht mehr irgendwie das Gemetzel bei Wolf Schlag mich tut. Wir nennen das
359. Die Zahl ist 359.
Ach ja, als ob ich mir das merken könnte.
Ja, es ist nur noch der Vorfall.
Ja,
genau. Dieser Borg-Vorfall, das hört sich an wie etwas, mit dem man zum Arzt gehen sollte eigentlich.
Ja, das ist auch, ich weiß
nicht, wo wir wieder beim Thema wären. Aber
so eine Verdrängungstaktik vom PK, so nach dem Motto, ich nenne das jetzt nicht, von dem Borg gefressen worden, sondern ich nenne das The Borg Incident.
Ja, gut, das kann natürlich, das ist durchaus eine Erklärung. Ja, der Riker erledigt anscheinend in der Beobachtungslounge noch irgendwelche kleineren Arbeiten und der Worf kommt dazu, um auch noch irgendwie einen Bericht abzugeben. Und da teilt ihm Riker mit, dass seine Eltern auf der Besucherliste stehen, also dass die zum Worf aufs Schiff kommen.
Moment, als erstes wird der Worf gelobt und das ist schon nicht ganz ungefährlich. Wenn man einen Klingonen lobt, kann man dafür auch eine in die Fresse kriegen.
Naja, also der Worf kennt sich ja mit den Geflogenheiten aus. Andererseits ist er dann doch ein bisschen sauertöpfisch, weil er meint, das gehört sich nicht, dass die Eltern einen auf dem Schiff besuchen, wo der Riker meint, ja, das ist ja jetzt kein Klingonenschiff, wir können den natürlich nicht verbieten, wenn sie wollen, können sie vorbeikommen. Kriegen einen Besucherausweis und gut ist. Aber
keine Sicherheitscodes.
Ja, genau. Es war auch schon ein komisches Bild wirft, also ein komisches Licht wirft das auf den Worf, dass er jetzt bei der Erde ist und sich gar nicht selber irgendwie mal dazu bemüht, seine Adoptiveltern zu besuchen.
Ja.
Der wäre wirklich an Bord geblieben, der will ja auch weiterarbeiten, der will ja auch gar nicht freigestellt werden und so. Das ist ja alles so, nein, wir kommen hier hin, aber ich möchte bitte nicht vom Dienst freigestellt werden.
Genau, das ist nicht klingonisch, das geht gar nicht.
Ja, also es ist so wieder so typisch, so diese grantelige Worf-Dasein irgendwie. Ist es so ein bisschen,
der nimmt das alles viel zu ernst. Die echten Klingonen würden auch sagen, ach, guck mal.
Ja, genau.
Da ist mein Papa, der ist doch gar nicht ins Tuvokor.
Ja, genau, wo er hingehören würde, wenn er richtiger Klingone wäre, aber ist er ja nicht. Ja, aber der Riker Worf erklärte Riker auch, dass er denen auch geschrieben hat, wegen seiner Entehrung, die er durchgemacht hat. Und er meint aber auch, dass seine menschlichen Adoptiveltern überhaupt nicht nachvollziehen könnten, was für eine Schande er da hat über sich ergehen lassen. Ne?
Das ist alles so furchtbar.
Zum Wohle des Klingonischen Reichs, um das mal festzuhalten. Ne? So gesehen, genau. Ist es ja gar nicht so unehrenhaft gewesen.
Alles nur für
gewesen.
Diese belügenden, betrügenden Typen, die ja, da, ja, mit denen diese, der eigentlich überhaupt nichts am Hut hat. Weißt du, naja.
Der klingonische Filz da, das ist ja alles furchtbar.
Ja, der klingonische Klüngel sozusagen.
Ja, genau, klingonische Klüngel. Sehr schön. Währenddessen steht der Picard bei sich im Quartier vom Spiegel, ist auch so ein bisschen weggetreten, der ist halt immer noch nicht ganz bei sich, also man merkt das schon und die Troy ist auch da, die scheint sich in der letzten Zeit auch sehr um ihn gekümmert zu haben irgendwie.
So wie der Picard da vor dem Spiegel steht, sieht das so aus, als würde er darauf warten, dass irgendwo durch seine Haut so dieses Borg-Ding wieder explodiert. Und
wie
da
in
so
einem Film, ne? Das war doch in dem Film, war das doch die Szene am Anfang. Genau. Ja, ich glaube auch so eine Assoziation hat er vielleicht und ja, die Kanzler Troy ist wirklich, man merkt, dass sie sich um den gekümmert hat und ist auch komplett im Psychologenmodus
auf jeden Fall. Aber voll.
Und sie möchte halt gerne wissen, wo er denn hinfahren würde und das, dann sagt er, dass er halt nach La Barre in Frankreich fährt, was sein Heimatdorf ist.
Mhm. Ich will nach Hause.
Ja, das
letzte Mal. Ich will hier nichts mehr mit zu tun haben.
So ein bisschen so.
Spoiler.
Ja. Es ist auf jeden Fall so, dass er schon seit 20 Jahren nicht mehr da gewesen wäre, wo Troy sagt, das findet sie interessant. Also
Watsch.
besonders
noch einmal interessant sagst.
Besonders, wenn man mal so sieht, dass er in den letzten 3-4 Jahren ja höchstens einmal zum Urlaub gezwungen werden konnte und dass er sich jetzt dafür entscheidet.
Mit vorgehaltenem Phaser sozusagen.
Ja, dass er jetzt sich entscheidet, seine Familie zu besuchen. Das ist ja schon speziell.
Interessant.
Interessant, genau. Aber ich muss aber auch mal sagen, zwischendurch, ich finde ja Picards Klamotten in dieser Folge extrem cool. Also dieses Hemd, diese Freizeithemden und auch diese Knickerbockerhose, die er da hat, die sehen richtig so gut aus. Das gefällt mir. Ich will das auch. Ich will das auch alles haben.
Ehrlich? Das sieht so aus wie, ehrlich, das sieht echt aus wie 1990 und irgendjemand hat gedacht, wie ziehen sich die Leute in 2000 Jahren an?
400.
Ja, gut. Irgendwie so.
Ja. Nee, aber es ist wirklich.
In der Zukunft.
Ja, ich finde die Sachen aber interessant geschnitten irgendwie. Ja. Ich mag das total.
Ja, das ist schon cool, aber das ist auch irgendwie total so, das ist so ein bisschen Stilbruch, diese Hose und dieses Hemd und diese raushängenden Haare und das ist irgendwie so.
Ja, es hat alles so ein bisschen was so.
So kleiden sich Menschen also in der Zukunft.
So ein bisschen so, ja, ein Rückgriff auf die 20er Jahre vielleicht. Ja. Also es ist ganz cool, also eine ganz komische Mischung. Ich meine, so gesehen ist es dann doch schon ein sehr eigenständiger Stil. Man kann ja nie wissen, was die Leute sich so ausdenken über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, was Mode angeht.
Sagen wir mal so, im Vergleich zu wie er dann nachher rumläuft in der PK-Serie,
ja, stimmt.
Das ist schon ganz, also es ist eine ganz andere Richtung ja irgendwie, weil da hat die haben die ja alle diese Lederklamotten.
Ja, es ist alles ein bisschen martialischer wie alles.
Genau.
In Star Trek dann ein bisschen martialischer geworden
ist. Aufgepimpt worden ist, ja.
Aber das mit der Modenummer so als Einschub. Ich finde die Sachen wirklich, also kostümmäßig haben sich in dieser Folge auf jeden Fall einiges erlaubt, was ganz cool ist. Also Picard wiegelt das so ein bisschen ab, von wegen, dass Troy das interessant findet, dass er nach Hause fährt. Er meinte, ja, es ist halt das ist halt die Erde, ist seine Heimat und welchen besseren Grund sollte ich dafür brauchen, um nach Hause zu fahren? Wo dann Troy wiederum sagt, ja, weiß ich nicht, sagen Sie es mir doch. Ne? So dieses
Frau Counselor.
Ja, aber wirklich. Und dann sagt er eben auch so, ja, also vielen Dank, dass Sie mir so in letzter Zeit zur Seite gestanden haben.
Aber jetzt aber raus hier.
Mir geht's total gut. Ich bin wieder bei Kräften.
Ich ruhe total in mir selbst.
Genau, und so muss sie meint, ja, vielleicht sind die äußeren Wunden verheilt, aber das ist ja bestimmt noch nicht alles bearbeitet.
Und dann steht er da so, I am healing, damn it.
Ja, und Picard argumentiert halt auch noch, es gäbe halt keinen besseren Weg, sich selbst zu finden, als auf den Straßen des Heimatdorfes, was Troy wiederum interessant findet. Und sie sagt dann auch so, ja, erhol dich mal gut und gibt ihm dann noch so ein Küsschen, was ein sehr krass intimer Moment eigentlich ist. Eigentlich ist das eine Art von Beziehung, die sie so bisher nicht hatten. Also scheint in der Zeit, also anscheinend scheinen sie sehr intensive Therapiestunden gehabt zu haben, dass sie sich jetzt so nahe gekommen sind. Ich habe keine Ahnung. Das ist doch ein bisschen ungewöhnlich, finde ich.
Vielleicht hat sie sich auch einfach nur gedacht, der Mann ist Franzose, da gehört das so.
Na stimmt, er muss aber links und rechts machen, aber egal.
Ach stimmt.
Ja, er ist ja kein richtiger Franzose, ist ja ein britischer Franzose. Ja, und dann verlässt er halt das Quartier und macht sich auf den Weg zur Erde.
Und er steht in der Tür und guckt so zurück, so nach dem Motto, als würde er planen, ich komme nicht wieder. Spoiler, Spoiler, Spoiler.
Ja, irgendwie hat das schon so ein bisschen so ein, ja, so ein so eine Anmutung irgendwie, ja.
So, als würde er sich vom Raum verabschieden, so nach dem Motto, ja. Tschüss, ich bin raus.
Nach dem Vorspann sind wir im Transporterraum, wo Worf seine Eltern in Empfang nehmen möchte. Der Chief O'Brien teilt ihm mit, dass sie sich noch nicht gemeldet haben. Und Worf meint so, ja, meine Mutter war noch nie pünktlich. Wo der O'Brien so einen Spruch ablässt von wegen, ja, so sind Frauen halt. Ne, schon mal super sympathisch.
Und der hat immer solche Sprüche drauf,
ja,
der Mann.
Das wird ja noch schlimmer, wo dann der O'Brien erklärt Worf auch, dass er Verständnis dafür hat und erzählt ihm eine Geschichte davon, wie sein Vater an Bord war, der anscheinend irgendwelche Krankenschwestern durch die Krankenstation gejagt hat.
Das stelle ich mir so richtig vor.
Also das wirft alles kein gutes Licht auf die Familie O'Brien, möchte ich mal sagen. Also ein bisschen
immer diese Iren.
Ja, also so ein bisschen frauenfeindlich irgendwie. Also,
ja, und auch ein bisschen also Stereotyp dahingemalt.
Ja,
ne? Also
ja gut, das wissen ja, wie die mit nicht. Iren umgehen in der Serie.
Das ja.
Dass nicht immer so eine Fiedel zu hören ist, wenn der O'Brien so irgendwie in der Szene vorkommt. Ja. Das fehlt
und
eigentlich noch.
Schweinchen durchs Bild laufen und der Stroh rumliegt.
Er meinte, der O'Brien meinte dann halt auch so, ja, Eltern haben ja immer generell irgendwie ein bisschen was Seltsames an sich. Und dann kommen die Eltern auch schon an Bord. Ja, Worf tut so, als wäre er erfreut, sie zu sehen. Also ist so
Mother, Vater.
Ja, er lächelt ja sogar. Worf. Also es ist schon ein Lächeln zu sehen, aber ich weiß nicht, wie ernst er das meint. Der Sergei heißt der Vater, stellt sich bei O'Brien vor und er erzählt auch direkt so, ja, gedient auf der USS Intrepid, glaube ich, ne? War das, glaube ich.
Genau, ja. Intrepid steht
genau,
hier.
Genau, und ja, sozusagen schon mal direkt connected. Der O'Brien nennt ihn ja auch Sir, wo der Sergei meint, das ist nicht nötig, weil wir haben ja für unser Lebensunterhalt gearbeitet und das
genau,
ist nicht
irgendwie. Es geht nach anderen Leuten.
Ja, genau, sich nicht irgendwelchen Offizierscasinos und sitzen wir rum oder so. Der Adoptivvater sagt auch, dass er sich gerne das komplette Schiff irgendwie angucken möchte. Er erwähnt dort zum ersten Mal, dass er ja alle Blaupausen der Enterprise zu Hause hat, so wie ich auch tatsächlich.
Zum allerersten Mal.
Ja, ja, also es wird ja öfter erwähnt, dass er ja alles sich vorher schon angeguckt hat und genau weiß, wie alles aussieht.
Und seine Frau steht so daneben, so nach dem Motto, jetzt ruhig.
Ja, genau, sagt so, ja, bitte.
Befordert dich hier mal nicht.
Ja, und bring Worf nicht in Verlegenheit. Sie sind ja nicht hierher gekommen, um sich das Schiff anzugucken, sondern sich, um sich mit ihrem Sohn hier zu treffen. Ne?
Genau.
Also es ist schon sehr typische Elternsituation irgendwie.
Und das ist vor allen Dingen jetzt auch das erste Mal, dass wir in das Thema dieser Folge eingeführt werden, nämlich es ist Fake Accent Week auf der Enterprise, weil das, was die da als russischen Akzent von sich geben, finde ich ja doch ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Es ist ja schlimmer als der Chekhov früher.
Es gab auch die Befürchtung, dass sie vielleicht irgendwie falsch rüberkommen, dass es zu komödiantisch wird, weil die beiden sind ja eigentlich ein bekanntes Schauspielerpaar. Die haben schon auch, die haben auch außerhalb von Star Trek schon gespielt, sind aber eigentlich jüdisch und die hatten halt Bedenken, dass es vielleicht zu sehr so eine Richtung jüdischer Humor, weißt du, so, dass das so ein bisschen überdreht, überspitzt sein könnte. Aber ich fand das jetzt.
Wie die Amis halt so sind, ne?
Ja, ja, weil normalerweise, weiß nicht, hätte das bestimmt wahrscheinlich nur zur Qualität beigetragen, wenn die sich mal so richtig das so hätten machen können, wie sie sonst auf der Bühne, wie sie sonst auf der Bühne machen würden. Ich meine, es wäre ja auch nicht ungewöhnlich, wenn sie russisch-jüdischer Herkunft wären. Was viel lustiger wäre eigentlich auch, wenn Worf so ein bisschen was von der Kultur mitbekommen hätte, aber davon kriegt man ja...
Das wäre witzig,
Der scheint ja gar nichts von denen irgendwie abbekommen zu haben. So, ne?
Ja, vielleicht unterbewusst, aber hauptsächlich ist er ja scheinbar voll auf dem Klingonentrip gewesen immer.
Ist auf jeden Fall, also ich meine, es ist auf jeden Fall interessant irgendwie, dass der Worf so, ich meine, ist ja im Grunde ist er entführt worden, oder? Der wurde doch als einziges Kind gefunden nach irgendeinem Angriff auf so einer Kolonie und wurde von einem Offizier mitgenommen. So war doch die Story, ne?
Auf dem Außenposten Kitomer.
Ja, das ist ja schon alles sehr seltsam irgendwie. Also
ja, dass sich da keiner drum gekümmert hat. Guck mal, wir haben hier dieses Blag und keiner will das haben oder was?
Ja, zu den Klingonen vielleicht, aber das haben wir uns ja damals schon gefragt. Warum
hatte ja angeblich keine weiteren Verwandten mehr.
Richtig, stimmt, das war ja das Ding, angeblich, ja, genau.
Little did they know.
Und dann bringt er auf jeden Fall seine Eltern erstmal zum Quartier, weil das ist ja, die muss man ja von den Leuten fernhalten.
Ich hab noch zu tun, geht mal euch erstmal frisch machen.
Genau. Auf der Erde ist der Picard dann anscheinend in seinem Dorf angekommen, hat beschlossen, nicht direkt vor Ort hin zu beamen, sondern irgendwie vom Dorf aus noch zu Fuß zu gehen, an der Straße entlang.
Walking down memory lane, wie der Engländer sagen würde.
Ja, so wortwörtlich und trifft dann auf einen kleinen Jungen, der sich dann schnell als sein Neffe. Onkel. Ja, genau. Sie verwechseln irgendwie die Rollen. Also sein Neffe und er ist ja der Onkel und irgendwie spielen sie damit. Also sie treffen sich und der Kleine ist auch eine kleine Labertasche irgendwie. Der
kann, ganz kleines bisschen.
Ja, von wegen, der redet ja direkt so von vornherein irgendwie raus, warum denn sein Onkel niemals mit nach Hause gekommen ist. Und das meinte Picasso, ja, die Sternfort hält ihn sehr auf Trab und so. Und dann meinte er so, ja, aber mein Vater hat gesagt, du wirst nicht gerne nach Hause kommen. Und tatsächlich sagt er auch so, was bedeutet...
Arrogant Bitch oder sowas. Nein.
Ja, genau, richtig, genau. Richtung. Und er sagt, du wärst ein Sohn einer Arroganten und da kommt er nicht weiter, wo ich mich frage, Moment, beleidigt dann der Vater von dem Kleinen auch seine eigene Mutter?
Ja, ich weiß nicht, irgendwie...
Das war ganz komisch auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall direkt schon klar, dadurch, was der Kleine alles so rausgelassen hat, dass da keine
gute... Warum der Picard so lange nicht da war.
Ja, dass keine gute Stimmung da herrscht und der Bruder von Picard keine große Meinung von ihm hat. Der kommt dann halt an dem Haus an und Picard trifft dann erstmal auf seine Schwägerin. Mhm. Und es ist auch so, dieses Haus ist... Es soll in Frankreich sein, aber natürlich ist es in Kalifornien. Ja. Und es entspricht auch keinem Stil. Also es sieht aus wie ein Mischmasch. Mit komischen Schindeln und einem leichten Tudor-Einschlag, was das Fachwerk angeht. Also es ist so, naja, vielleicht ist es das, was man sich im 24. Jahrhundert unter traditioneller Art zu bauen vorstellt oder so.
Ja, aber das ist ja schon ganz alt, das Gebäude.
Ja, von wegen.
Lernen wir doch irgendwie später, dass das schon so und so viel tausend Jahre im Besitz der Picards ist.
Ich meine, auch in der Picard-Serie sieht es auch völlig anders
aus.
Ja,
natürlich. Das sieht, also in der Picard-Serie sieht das, also ich weiß nicht, wo die das gedreht haben, aber das ist völlig anders.
Naja, es ist ein ganz anderes Haus. Hat er wahrscheinlich abgerissen nach dem Tod seines Bruders.
gesprengt.
Wer weiß.
Er ist ja abgebrannt, oder war das?
Ach,
wir wollen
ja
nicht vorgreifen.
Na gut, das ist ja in der Serie, das ist ja no spoilers, es kommt im Film vor.
Ja, ach, stimmt, stimmt. Ja, das war so, das Kind taucht auf und ich so, you're gonna die.
Das ist schon
so ich bin so fies, es tut mir leid.
Das ist so unnötig einfach, ne, dass das so, also, ja, man hätte eigentlich viel mehr daraus machen können aus so einer Familiendynamik, nie wieder was von gehört.
Ja, auch vor allen Dingen diese Tatsache, dass, ich will ja, wie gesagt, wir wollen jetzt eigentlich nicht über den Film reden, aber das wird einfach so hingenommen, das Haus ist abgebrannt. Warum? Ich denke, wir leben im 24. Jahrhundert. Haben die keinen Feuerlöscher oder was? Haben die keinen...
Die haben auch nicht mal Replikator.
Also. Ja, aber Feuerlöscher.
Der Replikator hatte wahrscheinlich einen Kurzschluss und deswegen ist das Haus abgebrannt, als sich dann doch mal einen angeschafft haben.
Das wird sein, die Stromleitung überlastet.
Oh ja. Schlimm, oh Gott.
Wir hatten noch aus dem 20. Jahrhundert die Verkabelung.
Ja, so, oh Gott. Ob das noch funktionieren würde? Ein Replikator mit einer normalen Stromversorgung, also die Dinger müssen doch eigentlich ein Teilchenbeschleuniger dahinter haben.
Ja, wahrscheinlich. Oder? Ich habe keine Ahnung, was die da drin eingebaut haben, aber das ist ja alles so voll effizient, dass das alles so ein kleines Kiste passt. Als der René mit dem Jean-Luc da ankommt, bei der Marie, da steht die im Hintergrund und quatscht mit irgendjemandem.
An einem Weinfass, ja.
Und die haben also offensichtlich irgendwelche Bediensteten zum Arbeiten auf dieser Hacienda.
Sie haben Personal, was anscheinend auch mit Wein macht, würde ich doch mal sagen.
Von denen hören und sehen wir nachher überhaupt nichts mehr. Die steht da einfach nur rum, sie unterhält sich mit der und dann ist die weg.
Die dürfen das Haus nicht betreten.
Ja, wahrscheinlich. Die sind im Gesindehaus nebenan.
Ja,
ne?
Ja, es ist eine sehr traditionelle Familie auf jeden Fall. Sehr traditionell. Also so kann ich das.
Ganz komisch.
Ja. Wie auch immer, Picard bietet seiner Schwägerin auch an, dass er auch in der Stadt unterkommen könnte, weil er befürchtet.
Ich will euch nicht zur Last fallen.
Ja, er könnte ihn zur Last fallen, wo Marie sagt, sie lehnt das ab. Nein, das ist genauso sein Haus wie ihres und dass er auf jeden Fall
du
da bleibt.
Du bist doch Familie,
genau.
Junge.
Genau. Und Picard wird dann auch so ganz nachdenklich und so, mein Gott, hier hat sich ja überhaupt nichts verändert in den 20 Jahren, was ungewöhnlich ist. Nicht mal die Bäume haben sich verändert, das hört sich schon ein bisschen unnatürlich an, ehrlich gesagt.
Die sind wahrscheinlich, die Bäume, die dürfen nicht wachsen, die müssen genau so bleiben.
Ja, weißt du, der ist genetisch verändert oder sowas. Weiß man.
Ich dachte, der steht da jeden Herbst steht der mit der Schere da und schneidet
und
alles ab.
Und Schablone. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall versinkt er dann auch irgendwie so in Erinnerungen an den Moment und wo Maria auch bestätigt, dass Robert, so heißt er, sein Bruder, es wichtig ist, dass alles so bleibt, wie es ist. Schon schwierig, auf jeden Fall. Finde ich als Charakterzug schon schwierig irgendwie.
Ja.
Und dass wohl ihr Vater wohl auch schon genauso gewesen ist. Also man merkt schon, das ist eine sehr konservative Familie irgendwie.
Ja, und es gibt immer solche Ausbrechenden, wie den Captain Picard, der dann...
Genau, der abhaut.
Ich will hier raus.
Dann 20 Jahre lang nicht wiedergekommen, so ungefähr, genau. Ja, der Picard macht sich dann auf die Suche nach seinem älteren Bruder, der natürlich irgendwo im Weinberg rumhängt, wie sich das gehört. Es ist ja ein Weingut, wie wir wissen. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, als der da hängt und seine Trauben matscht, ist das die übliche Art, die Reben zu testen für einen Winzer? Also alles, was ich übers Leben weiß, habe ich ja von Star Trek gelernt. Und ich habe jetzt immer das Bild vor Augen, dass Winzer in ihren Bergen sitzen, einfach mit der vollen Hand in die Trauben packen und sich das Zeug
in die Fresse reinschaufeln.
Ja, ist das normal?
Ich habe keine Ahnung. Also ich war eigentlich auch davon ausgegangen, dass man das ein bisschen, also normalerweise hat man da so ein Gerät für, wo man den Zuckergehalt mit...
zum Beispiel, was ja auch viel Science-Fiction-mäßiger gewesen wäre eigentlich. Ja,
aber nee, der macht das traditionell, so wie wir das vor 5000 Jahren schon gemacht haben, als wir den Wein domestiziert haben. Da haben wir auch einfach rein, mal gucken, wie es schmeckt.
Als wir den noch mit Bauchnabelfusseln Natur vergoren haben. So.
Ja, ganz genau. Komm, hör auf.
Es ist auf jeden Fall ein sehr kühles Willkommen irgendwie. Hm. Der Robert begrüßt ihn halt, willkommen zu Hause. Ja. So halt, wir sind hingekommen über die A3, A4, ohne Schatten, zu Fuß, so ungefähr.
43, 44, 45 und dann war ich im Ruhrgebiet.
Genau, so in etwa. Ist halt ein bisschen angespannter Moment zwischen den beiden, also offensichtlich sind da keine guten Gefühle zwischen den beiden. Es ist sehr reserviert alles.
Nicht so richtig, nicht wirklich herzliches Willkommen.
Nee, und der Robert ist ja total beschäftigt damit, diesen kaputten Weinstock zu retten. Ja. Auch sehr symbolisch im Übrigen, finde ich.
Dieser arme Weinstock. Ja, das überhaupt, wenn der Picard kommt da an, redet mit der Marie und nachher sinniert ihr so darum, so von mir, vielleicht ist es ja an der Zeit, mal wieder nach Hause zu kommen und eventuell, und dann unterbricht er sich selbst und geht seinen Bruder suchen.
Ja, ja.
Das ist so sehr Klischee teilweise. Genau, an dieser Stelle möchte ich dann endgültig auf die Akzente hinweisen. Also der René, das Kind, dem möchte ich ja jetzt nicht vorwerfen, dass er den Fake-Akzent hat, aber es redet halt sehr, es hat halt einen britischen Akzent, ja. Die Marie redet eigentlich auch relativ normal, hat aber relativ wenig von diesem, was der Amerikaner als britischen Akzent erwartet, während der Robert ja eigentlich mehr so spricht wie, ich weiß nicht, aus welcher Gosse, der gekommen ist, der hat so ein Drawl da drin, so, ich weiß nicht, ich hätte ihn fast als Iren eingestuft, aber das stimmt auch nicht.
Ja, das ist auch ein ganz komischer Typ, finde ich, aber gut. Aber
also die haben alle, in dieser Familie spricht keiner denselben Akzent, das ist total komisch, die sind doch irgendwie, also zumindest der Bruder und der Jean-Luc sollten ja irgendwie miteinander aufgewachsen sein und vielleicht doch mal dieselbe Sprache gelernt haben.
Man würde es auch gar nicht in Frage stellen, wenn sie einfach alle mit so einem albernen französischen Akzent sprechen würden. Dann wäre es wenigstens irgendwie konsistent. Oder das tun sie aber auch nicht.
So,
aber.
Wie die Typen von der Trade Republic in Star Wars.
Ja, ja, genau, sowas, richtig.
Piepst du, bist du hier unter deinen Weintrauben?
Ja, oder so wie der Patrick Stewart in dem L.A.-Story-Film, wo er der Direktor der Bank des Vierten Reiches ist oder sowas. Und der Steve Martin Kredit aufnehmen möchte, weil er irgendwie eine Ente bestellen möchte. In einem Restaurant und sagt, die Ente kriegt er nicht.
Die Ente kriegt er nicht.
Genau. So zum Beispiel.
Über die Stelle musst du dich mal mit Jörg unterhalten, da hat er immer Spaß dran.
Ich habe den Film schon seit 1000 Jahren nicht mehr gesehen, aber
ich habe den auch schon seit 10.000 Jahren nicht gesehen, das müsste man eigentlich mal machen.
Er will die Ente kriegt er nicht.
Die Ente kriegt er nicht.
Genau. Das so hätte ich mir das vorgestellt. Ja,
so, genau. Ja. So und nicht anders.
Apropos Ente, er sagt dann noch so, 20 Uhr ist Essen, ne? Und dann ist das Gespräch auch vorbei mit zwischen den
Kusch.
Ja, und dann kehrt er halt zu dem Familienhaus zurück und wir sehen dann auch zum ersten Mal aus diesem Weinfeld heraus einen Zoom in ein Matte-Painting, was die französische Landschaft sein soll, die ich finde so ein bisschen... Also,
sorry.
Ist das Frankreich? Ich finde nicht, dass das aussieht.
Ich weiß nicht, was das ist. Es ist im Hintergrund dieser Hügel mit diesem Schlösschen drauf, oder was so aussieht wie Neuschwanstein irgendwie?
So ein verhindertes Mont Saint-Michel irgendwie.
Und da steht auf der anderen Seite steht so ein komisches, was auch immer das für ein neumodisches Schnickschnackgerät ist, so ein Pin mit noch einem Pin dran.
Vielleicht irgendwelche Jetsons-Gebäude mit Antennen dran.
Ja, sowas.
Ja, es ist so ein bisschen... Irgendwie ist mir das immer schon ein bisschen quer gelaufen, dieses Bild. Das sieht nicht richtig aus, aber vielleicht einfach nur, weil es ein Matte-Painting ist. Also für mich ist
das sieht ungefähr genauso falsch aus wie das Matte-Painting, was sie benutzt haben, als sie in Paris waren, da irgendwie, da steht der Eiffelturm rum und unten drunter führt die Autobahn durch. Oder was?
Da war irgendwas drunter gebaut, auf jeden Fall. Ja, irgendwie, das ist so, ich weiß nicht, also irgendwas passt mir darin nicht. Ich glaube, die wissen einfach gar nicht, wie es in Europa aussieht, aber naja. Währenddessen haben Beverly Crusher und die Troy irgendwie einen kleinen abendlichen Umtrunk an Bord der Enterprise. Mhm. Und sie erzählen sich halt von ihren Plänen und die Troy möchte irgendwie mit Riker nach Venezuela und dann klingelt der DHL-Mann an der Tür. Ja. Und die Beverly bekommt halt ein Paket zugestellt. Aber
Nachnamesendung, ja, das schreibt sie hier.
Das hat sie anscheinend irgendwie aus dem Föderationsarchiv sich zukommen lassen oder sowas. Das muss ja irgendwie von der Erde jetzt gekommen sein.
Ja, sie sagt irgendwas von Storage, wenn ich mich richtig erinnere. Also keine Ahnung, die hatte da so
in unserem Cargo-Haus liegt das rum, so ein ja, Federation genau. Cargo.
Genau, direkt neben der Ark of Covenant, wie gesagt, vom Indiana Jones, wir wissen schon.
Ja, die Bundeslade und so. Ja.
Genau, so heißt das Ding auf Deutsch. Mann, war ein langer Tag.
Ja, und da drin befinden sich halt ja, Erinnerungen an ihren verstorbenen Mann Jack.
Eine Kiste mit alten VHS-Kassetten.
Oh Gott, hoffentlich nicht. Unter anderem seine Uniform, ein Buch mit dem Titel Karriere durch Heirat, was wohl als Scherz gemeint war, um sie rumzukriegen.
Red Flag. Da sind sie wieder, diese Probleme mit dem, ja genau, mit dem Frauenbild im 24. Jahrhundert.
Aber es war ja nur ein Scherz.
Also, ja, das sagen sie alle.
Naja, den Bechdel-Test besteht diese Szene auch nicht. Also das ist nee, schon mal klar.
Also ich glaube, die ganze, Männer, Folge also, nicht. Ne?
Generell oftmals nicht, hast du so gesehen. Ja, und da gibt es anscheinend noch so eine Art USB-Stick, der da mit drin liegt. Und da ist
sag doch, Kiste voller VHS.
Ja, da ist dann noch eine holographische Nachricht für den Wesley drauf, die der Jack damals für ihn aufgenommen hat, als er
oh mein Gott, das habe ich total vergessen.
Gerade geboren war, ja.
Das vergisst man doch nicht.
Ja, keine Ahnung, die hat wahrscheinlich andere Probleme. Überleg mal, was da los ist an dem Bord im Haus.
Ja, auch wieder wahr.
Naniten, ich sag nur Naniten.
Ich wollte gerade sagen, gestern mussten wir noch den Captain entborgifizieren.
Genau, entkorken.
Entkorken, genau. Oh Gott. Ich will nicht wissen, was sie mit dem Captain entkorkt.
Oh Gott. Meine Herren. In dieser Folge wird sehr viel entkorkt, auf jeden Fall.
Prost. Mhm. Ja, also die übermäßige Verwendung von Alkohol, da kommt man auch noch drauf zu sprechen.
Die sind ja auch am Saufen, die beiden, ne? Ja. Sie beide ja, sitzen ne? da zusammen. Stimmt. Man weiß, es ist ja Syntehol.
Oh ja, schon also, klar. Komm, ja, jedenfalls macht die Troy mal wieder als Einzige auf dem ganzen Schiff ihren Job.
Ja, genau. Also die Beverly hatte irgendwie, ist nicht dazu gekommen, dem Wesley mal diese Aufzeichnung irgendwie zukommen zu lassen. Ne? Und eigentlich hatte Jack vorgehabt, noch viele mehr für ihn zu schreiben. Und die Troy fragt die Crusher halt, ob sie irgendwie Angst vor dem Inhalt der Nachricht hätte. Ja. Und sie sagt so, nö.
Ich stelle mir das gerade so vor, wie die Beverly sich so intern so denkt, scheiße, dass die Borg die Erde nicht assimiliert haben, jetzt muss ich dem tatsächlich diesen USB-Stick geben.
Ja, so schlimm kann es ja gar nicht sein, was da drauf ist. Was soll da schon drauf sein?
Oh ja, weiß ich ja. nicht, keine Ahnung. Deine Mutter.
Genau. Das ist dann eigentlich nur so ein Schreiben von irgendeinem Anwalt oder so. Irgendein ja, Anwalt genau. steht dann da als Hologramm.
Du bist gar nicht mein Sohn.
Oh Gott,
der Vaterschaftstest hat es bewiesen. Du genau. bist doch vom PK.
Oh ja. Ja, das ja, wäre durchaus eine Option gewesen. Das stimmt natürlich.
Oh mein. Das gibt wieder böse Briefe.
Ja, die Beverly vermutet ja halt, dass es vielleicht nicht unbedingt Wesley nutzen könnte, jetzt diese Nachrichten zu bekommen, aber also Troy ist dann so der Meinung, dass Wesley bestimmt viele Fragen hat und die Beverly halt nicht beantworten kann und dass es ihm wahrscheinlich doch eher helfen könnte, ein bisschen was über
das
seinen Vater
kind
zu erfahren.
Ist jetzt alt genug, dann genau. kann das selbst entscheiden.
Der ist ja anscheinend auch jetzt schon 18, wie wir erfahren. Das ist ja irgendwie auch passiert zwischendurch.
Und dann schneiden wir wieder wild hin und her. Ach, das stört mich in dieser Folge auch so ein bisschen, dass sie immer die ganze Zeit so wild hin und her schneiden. So ohne. Es lässt mich aber immer so zurück, so nach dem Motto, irgendwie hatte ich jetzt mehr erwartet.
Ja, LaForge und Worf führen halt die Rojenkos, die Adoptiveltern von Worf, durch den Maschinenraum, wo gerade irgendwelche größeren Umbauarbeiten und Reparaturarbeiten sind. Das steht ja auch alles über irgendwie Zeug rum. Der LaForge hört sich dann auf jeden Fall erstmal eine Geschichte vom Worf an, als er irgendwie in eine Schlägerei
Stimmt,
in der Schule
kaputt,
geraten ist. Und das wohl anscheinend der Direktor gesagt hat, er hofft, die haben nicht noch mehr von dieser Sorte irgendwie. Racist.
Just a tad.
Ja, ja. Und
wo habt ihr das eigentlich aufgegabelt, das Kind?
Ja, genau. Das ist auch noch eine sehr komische Geschichte. Naja, aber die wird ja nicht erzählt.
Nee, heute nicht.
Ja, und aber der Sergei ist natürlich sehr interessiert an dem Warp-Antrieb, weil er ja selber auch dafür zuständig war, anscheinend damals auf der Intrepid. Und sie lassen den auch gerne beim LaForge da und dann der Worf dackelt mit seiner Mutter ab und sie gucken sich um die Gewächshäuser an oder sowas.
Ja, vor allen Dingen der Wurf so, call me. wenn du genug ist. Davon, genau, wenn du es nicht mehr hören kannst, wie dir das Ohr abkaut, dann.
Genau. Ja, der Vater, der sagt ja auch mal wieder, ich habe alle Blaupausen, ich habe hier alle Misszeichnungen, ich kenne mich aus. Also, das ist schon das zweite Mal, glaube ich, dass das erwähnt.
Ich könnte das Schiff fliegen, wenn ich wollte, dürfte, sollte, ja, müsste. Genau.
Und während der LaForge sich dann mit dem beschäftigt und dem ein bisschen was erzählt über die Technologie, sagt Sergei dann so, ja, er würde ihn gerne mal was über den Worf fragen, weil er sich anscheinend Sorgen um den Klingonen
ist
macht.
Ist mein Kind eigentlich glücklich hier?
Ja, so ein bisschen so in die Richtung, genau. Es ist abends Essenszeit im Chateau Picard und sie sitzen halt zusammen am Tisch und die Marie erzählt dem Jean-Luc noch, dass auch ein alter Freund von ihm sich gemeldet hat, Louis, der eine Nachricht hinterlassen hat und wo Picard dann sagt, so versucht er immer noch den Meeresboden anzuheben, was genau. Ich so, wenn man das, also wenn das heute jemand sagen würde, dann wüsstest du genau, das ist der bekloppte Freund aus der Schule, der früher schon irgendwelche völlig kranken Ideen hatte und heute wahrscheinlich einen Aluhut auf hat, versucht er immer noch den Meeresboden anzuheben, also so.
Die Story ist
auch ganz seltsam, oder?
Können wir das hier an der Stelle dazwischen schieben
bitte.
Mit dem Meeresboden?
Das ist ja das Atlantis-Projekt. Und ja, also man kann ja, was man sagen kann, die Marie erzählt dem Jean-Luc halt, dass Louis jetzt der Leiter von diesem Atlantis-Projekt ist und er daran halt arbeitet, irgendwie nochmal Landmasse im Atlantik hochzuziehen irgendwie.
Ja. Ja. Wie stellen die sich das vor?
Ja.
Wo soll das Wasser hin? Also die ziehen dann da Atlantis in die Höhe, aber dafür säuft die Holland dann ab oder was? Ne?
Ja,
irgendwo muss das Wasser
andere,
doch hin.
Ja, Bangladesch,
oder lassen die jetzt schwimmen oder was? Oder hä?
Oder nehmen sie das Wasser raus und packen da dann die Pole oder
verkaufen das rüber zum Mond oder was?
Verkaufen die irgendwie im Salzwasser? Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht.
In einem anderen Planeten, also keine Ahnung.
Wie sieht das mit dem Ökosystem aus, was da ist? Ich meine, die bauen da einen neuen Kontinent hin.
Ja,
da war doch vorher, ich meine, so mittelatlantischer Rücken, das sieht das ja so aus, dann irgendwo rund um Island oder wo wollen die das Ding hinbauen?
Ja, allein schon die Azoren, das ist doch da, wo die Azoren oder sowas
ja,
sind. Ich meine, da gibt es bestimmt da gibt es bestimmt irgendwelche Bürgerbegehren oder sie sagen, nein, hier wird jetzt kein neues Land geschaffen, wir sind total zufrieden, wie das hier ist. Also das ist alles ganz, das ist auch wieder so, das ist so ein bisschen so diese technokratische, alles ist machbar an sich, die vielleicht damals noch so ein bisschen vorgeherrscht hat. Ich glaube, heute wird es das in Star Trek auch so nicht mehr machen. Aber die Idee ist auf jeden Fall total gaga. Das kann man nicht alles sagen.
Haben die nicht genug Platz auf Grönland, nachdem das da abgeschmolzen ist oder was?
Ja gut, vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum die das machen wollen. Warum? Also, die haben Millionen von Planeten, die sie bereisen könnten, wo sie irgendwo machen können, was sie wollen.
Und der Picasso, ach, das ist ja mal was ganz Tolles.
Der ist so ganz...
Mein Zuhause noch mal was Neues finden oder so. Hey, was?
Ja, mal Territorium auf der Erde, das wäre auch ganz interessant.
Völlig unpraktikabel.
Ja, völlig. Also, da bin ich auf der Seite von seinem Bruder, dass das ja totaler Quatsch ist, auf jeden Fall. Dann erzählt ihr Marie dem Jean-Luc noch, dass der Bürgermeister für ihn eine Parade abgeben möchte und ihm den Schlüssel der Stadt überreichen möchte. Und das ist ja so gar nicht, ist ja nicht mal in dem Zusammenhang generell, aber generell ist das ja, Picard ist einfach nicht der Typ für sowas, ne? Also
ganz
möchte
sicher
gar nicht. Ne?
Und vor allen Dingen den Schlüssel der Stadt, als ob die den Schlüssel hätten. Ich meine, ganz ehrlich, so wie die Sicherheitsvorkehrungen auf der Enterprise sind, brauchen
die
keinen
Schlüssel.
Das ist
doch nur symbolisch.
Entschuldigung.
Hast du noch nie den Schlüssel der Stadt überreicht bekommen?
Nee, sorry.
Na sowas.
Bin ich so ein VIP.
Ja, also er lehnt das auf jeden Fall rundweg ab und er ist gekommen, sich auszuruhen und mit der Zeit mit der Familie zu verbringen. Und
der Robert direkt so.
So, man muss dir bloß nur lange genug bitten, ne? Dann wirst du doch so drauf anspringen, so ungefähr. Und sie erheben dann ihr Glas, um einen Toast auf Marie auszugeben, die halt super gekocht hat, natürlich auch. Mhm.
Alkoholfrei. Und das Kind sitzt da und darf nicht mittrinken. Ich weiß, wie die Alkoholvorschriften in Amerika sind, ne?
Ja, also in Frankreich.
Dass er da überhaupt aber sie haben es ja nun in Amerika gedreht, also dass das Kind überhaupt mit am Tisch sitzen darf, während die anderen
Alkohol trinken. Naja, bei Franzosen machen wir mal eine Ausnahme, das ist halt die französische Lebensweise.
Schon klar.
Sie verkosten dann den Wein und natürlich liegt der Picard daneben mit dem Jahrgang, also es ist kein 46er, es ist ein 47er und Robert ist sich sicher, dass er halt ja, wegen Synthohol nicht mehr so richtig gut schmecken kann. Wo John Hughes dann auch wiederum sagt, dass es so durchaus auch seine Vorzüge hätte und man die das auch dann wert, dass man mehr die echten Dinge wertschätzen kann, wenn man die ganze Zeit der Plörre ausgesetzt ist, die man an Bord eines Raumschiffs bekommt. Offensichtlich.
Ja. Also ich habe ja immer den Eindruck, das Essen, was aus dem Replikator kommt, muss irgendwie so Krankenhausessen sein, so nach dem Motto, das ist also, es hat Mehrwert, aber.
Ja, ja, es sieht nur besser aus.
Das aber hat, schmecken tut das jetzt nicht irgendwie.
Das war ja beim Schokoladeneis von der Troy auch schon so, da hat sich auch schon drüber beklagt, ne? Wo Replikator uns zurückgepumpt hat, von wegen, ich mache hier richtiges, gutes Essen für euch. Ich stehe den ganzen Tag in der Küche.
Das stelle ich mir so vor. Ja. Und was habt ihr wieder zu tun? Nichts habt ihr gemacht, hast nicht mal aufgeräumt.
Ja, genau. Ja, so in etwa.
Oh mein. Hättest du mal staubsaugen können.
Ah, herrlich. Albern. Ja, und Robert sagt auch nochmal, wie köstlich das Essen wäre und sie ist halt wirklich eine sehr gute Köchin, meint auch Jean-Luc.
Und wie gesagt, keine Replikatoren, alles von Hand gemacht.
Genau.
Selbst geknetete Brötchen.
Alles auf jeden Fall und sie haben ja auch schon mal darüber nachgedacht, sich einen Replikator anzuschaffen, aber das hätte wohl, diese Diskussion ist wohl schon eher so eine Generationendiskussion, schon die Eltern haben darüber gesprochen, das haben sie nicht
gemacht. Ja, wie gesagt, die Verkabelung ist ja auch nicht dafür gemacht.
Wahrscheinlich die alten Kabel im Haus, das würde nur einen Brand geben.
Ganz genau.
Oh Gott.
Oh mein Gott.
Ja, und
also, böse Briefe.
Und mit Robert ist das ähnlich zu machen, also er ist ja ein extremer Traditionalist, da wird alles, da bleibt alles so, wie es ist und nix. Also das ist so.
Der fehlt auch die Le Pen. Entschuldigung.
Das war meine Assoziation komplett. Also Robert würde auch die Le Pen dahin wählen, auf jeden Fall. Das wäre so. Der wäre so. Also das glaube ich auch.
Und wie gesagt, er kommt so ein bisschen neidisch rüber. So ein bisschen so nach dem Motto, ich muss hier bleiben und der Herr fliegt durchs Weltall.
Ja, ja, es ist so ein bisschen, es kommt schon so rüber. Es ist so, er ist, glaube ich, nicht unzufrieden, mit Winzer zu sein. Er findet es bloß blöd, dass sein Bruder sich für was anderes entschieden hat irgendwie und einfach so ein tolles Leben führt, angeblich. Ja. Sie geben sich auf jeden Fall auch so ein bisschen so diese Diskussion über Traditionalismus und Fortschritt. Ne? Es ist alles so ein Hin und Her. Und man merkt auf jeden Fall, dass die Fronten da sehr verhärtet sind. Der René erwähnt dann auch, dass er auch schon mal eine Arbeit über Raumschiffe geschrieben hat, die wohl auch sehr gut geworden ist.
Beste im Ding ist, er hat ein Ribbon dafür bekommen, was auch immer das.
Ja, und keine Ahnung, gibt ja keine Noten mehr im 24. Monat. Es ist ja alles nur noch Klatschen und Singen in der Schule. Ich bin heute ein bisschen mies drauf. Ja.
Und ein bisschen?
Picard, das ist so richtig. Picard sagt dann ja auch, dass er der wohl auch das auch mal gemacht hat, als der Schüler war, so eine Arbeit über Raumschiffe geschrieben zu haben.
Und hast du auch einen Preis dafür gewonnen? Ich kann mich nicht erinnern.
Wo dann der Robert da meint, ja, tu mal nicht so, was natürlich der Beste wie in allem so ungefähr. Ne? Ja. Also, das ist schon ziemlich viel Neid kommt da durch.
Ja, ja, vor allen Dingen das Nächste dann, wo er ihm dann erzählt von wegen, ich erziehe meinen Sohn so, wie ich das will und du kannst das mit deinen Söhnen auch so machen. So, das ist ziemlicher Low Blow, finde ich, weil der arme Picker etwas unter der Gürtellinie, fand ich.
Nicht in die Erziehung einmischen, sozusagen. Ja, genau.
Ich meine, der hat sich mit dem Kind nur unterhalten, sondern hat gesagt, ich habe das auch mal gemacht.
Ja, ja, bloß nicht beeinflussen, nicht, dass er auf Ideen kommt oder so.
Genau.
Ja,
genau. Es ist so ein bisschen so Harry Potter und die Dursleys, so ungefähr.
Ja, genau.
Dazu das Kind nicht noch unter der Treppe einsperren. Ich wollte ja über die Frau nicht mehr reden.
Ja, am nächsten Tag ergibt es sich dann, dass der Jean-Luc mit dem bekloppten Louis durch die Weinberge zieht, also demjenigen, der das sein Atlantis-Projekt da hat und besprechen möchte. Ja. Sie schwelgen ein bisschen in Erinnerung natürlich. Man merkt schon, anscheinend waren sie wirklich mal irgendwie Schulfreunde oder sowas. Mhm. Also sie kennen sich schon ziemlich lange.
Übrigens, an dieser Stelle möchte ich noch was anderes anmerken. Das Verhältnis von Haarbedeckung zu Glatze in dieser Folge ist auch relativ hoch. Die Franzosen haben alle irgendwie keine Haare. Also außer dem René. Also der ist noch zu jung, um eine Glatze zu haben. Aber
es sind alles ältere Herren auf jeden Fall. Aber die beiden sind an dieser Szene sehr gut gekleidet, finde ich. Also ich finde beide top.
Das ist wahr. Also, ja, wie gesagt, der Picard, also der Jean-Luc hat ja an sich schon keine Haare.
Ja.
Der Robert hat so leicht schütteren Haare.
Quer rüber gekämmt.
Genau, so ein so Comb-Over. Und der Louis, der ist auch schon ein bisschen kahl.
Sind doch schon alle Mitte 40 natürlich. Wie die damals halt so aussahen in den 80ern. Also, ja.
Ich weiß es nicht.
Der Louis sagt auch zum Jean-Luc auf jeden Fall, dass es wohl kaum jemanden gibt, der sich so wenig für Wein interessieren würde wie der Picard.
Außer wenn es ums Trinken geht.
Picard sagt so, ja, ist nicht sein Hauptinteresse, aber ist froh, dass seine Familie diese Tradition aufrechterhält. Aber er fühlt sich halt nicht daran gebunden. Ne? Mhm. Ja, und halt Louis sagt halt auch so, ja, er guckt halt, Picard guckt halt in die Zukunft und Robert in die Vergangenheit.
Das kann man so sagen, ja.
Ja, Picard meint auch, dafür muss eigentlich auch für beides muss auch Platz sein irgendwie. Und er fragt Louis halt, wie es denn so läuft mit seinem Atlantis-Projekt, von dem er halt einer von vielen ist, die daran arbeiten. Und stellt sich raus, dass der Typ gar nicht schwimmen kann und trotzdem unterhalb des Meeresspiegels arbeitet. Aber naja, warum nicht? Ne? Das geht schon. Ich sitze ja auch in einem Flugzeug, auch wenn ich Höhenangst habe.
Ja, so das heißt, ich muss auch nicht Pilot sein, um fliegen zu können.
Genau. Ja, sie fachsimpeln halt so ein bisschen über diese tektonischen Umstände, was man denn machen könnte, damit man überhaupt so ein Atlantis-Projekt durchziehen kann. Louis bemerkt halt, dass sich Picard anscheinend doch sehr mit der Materie auch auskennt. Weil sie haben ja schon selber auch irgendwie nochmal eine Referenz auf eine alte Folge, wo sie mit Resonatoren gearbeitet haben, um irgendwie tektonischen Druck zu verringern und sowas. Und da kommt dem Louis halt auch die Idee, dass er doch vielleicht sich auch mal dieses Projekt anschauen könnte. Wäre doch vielleicht mal ganz interessant, so als anderes Projekt, anstatt immer im Weltraum rumzufliegen, so ungefähr.
So sieht das aus.
Im 10 vorne betrinkt sich Worf mit seinen Eltern. Nein, das sind auf jeden Fall auch schon wieder alle am Trinken. Und sie erzählen Worf, was sie so heute erfahren haben, dass die Crew ihn halt doch sehr schätzt. Und Worf sagt so, er wünschte sich, dass sie ein bisschen zurückhaltender wären. Also ich habe das Gefühl, der fühlt sich die ganze Zeit wie so ein 12-Jähriger, während seine Eltern da sind. Also es ist extrem schwierig für ihn, damit umzugehen, dass die da sind.
Dabei sind die gar nicht so schlimm.
Ich finde also auch nicht. Also sie sagen aber selber.
Bis auf den Akzent.
Ja, sie sagen aber selber, es würden auch manchmal ein bisschen zu weit gehen, aber sie freuen sich halt so sehr, ihn zu sehen. Ja. Dann wird Worf auch irgendwie von Riker gerufen wegen irgendwelcher Werte, keine Ahnung.
Wir brauchen ja mal deine Expertise.
Genau, und als er weg ist, zeigt sich ja Helena, wie seine Mutter heißt, sichtlich verärgert, weil sie sich halt wirklich auch große Sorgen um den Worf macht und die beiden stehen dann da so am Fenster und auftritt Geinen, die beiden in ein Gespräch verwickelt. Und irgendwie ist das auch eine total süße Szene, finde ich. Also sie kommt auf die beiden zu und sagt so, ja, hier stehen die meisten und gucken so raus und versuchen da irgendwie ihren Heimatstern zu finden.
Genau.
Was jetzt für die Menschen auf der Erde jetzt nicht so schwer wäre in dem Moment.
In dem Moment, ja.
Sie bietet den beiden halt einen Platz an und fragt dann die Adoptiveltern, warum sie Worf denn niemals Pflaumensaft gegeben hätten.
Warum sollte man das? Das ist genau.
Sie sind auch total schockiert, als sie das erfahren, dass er das trinkt. Und sie haben halt immer nur klingonisches Essen für ihn gemacht. Und genau.
Stimmt, das ist an der Stelle mit der Rockhack.
Genau, die Helena sagt halt, dass sie halt diese Rockhack Blutpastete immer für ihn gekocht hat, obwohl sie selber nie wusste, wie man das essen soll. Ne? Irgendwie. Sie sagen auch, dass er halt wirklich eine schwierige Jugend hatte und sie hätten ja nichts Besonderes gemacht, wo die Geinen halt eine ganz andere Meinung hat, weil sie sollen sich den Worf mal angucken, was aus ihm geworden ist und dass sie halt eigentlich die besten Eltern hatte, die man sich vorstellen kann.
So ein schicker junger Mann.
Ja, also wirklich alles, eigentlich haben sie alles gut gemacht, die sollten sich da nicht so viel Vorwürfe machen, ne? Und also sie sind halt der Meinung, dass Worf denkt, sie würden ihn nicht verstehen. Geinen meint so, ja, teilweise so seine klingonische Seite ist vielleicht so, empfindet das vielleicht so, aber auf der anderen Seite ist das halt auch der Worf, der nach 10 vorne kommt und Pflaumensaft trinkt, ne? Und
wenn er aus dem Fenster schaut, dann schaut er Richtung Erde.
Ja, eben, der guckt nicht auf die klingonische Heimatwelt, sondern er guckt immer in Richtung Erde, ne? Was auf jeden Fall irgendwie eine ganz süße Szene ist. Also, finde ich schon irgendwie ganz nett. Also, ja.
Ja, alle Szenen mit Geinen sind irgendwie gut. Das sage ich ja immer wieder.
Fand ich auf jeden Fall in dieser Folge auch eine ziemlich schöne und starke Szene an sich. Also, dass sie so den Eltern mal ein bisschen die Sorge genommen hat und so ein bisschen gerade gerückt hat und der Familiendynamik vielleicht ein bisschen weitergeholfen hat an der Stelle.
Die Geinen ist da eh so der zweite Counselor auf dem Schiff.
Ist auch interessant irgendwie, dass sie das so als Rolle mit eingebaut hat. Aber sie wollte ja unbedingt bei Star Trek mitspielen, also musste sie irgendwas tun.
Ja, ich finde, das ergänzt sich auch immer relativ gut mit der Troy, weil die Troy halt diese professionelle Art macht und sie macht halt
die
den Bartender.
Die analytische, ja genau.
Ich meine, man erzählt seinem Psychologen ja offensichtlich nicht alles, aber man erzählt seinem Barkeeper ja irgendwie offensichtlich
schon
mehr.
Mal mehr, ja genau. Und das ohne die Verschwiegenheitspflicht. Ob die auch Verschwiegenheitspflicht hat, die Geine? Ja,
gute Frage.
Marie findet Picard vor, wie er irgendwie vor einem Rechner sitzt und ins Leere starrt, während da die Animation abläuft von diesem Atlantis-Projekt. Und das ist ja noch viel bescheuerter, als man sich das gedacht hat. Das ist ja wirklich der komplette, im kompletten Nordatlantik würde sich da einfach der Rücken heben. Und
wohin mit dem Wasser?
Über welchen Zeitraum wollen die das denn machen? Ich meine, wollen sie währenddessen das Wasser verdunsten, während sie den Erdboden anheben? Es ist doch.
Ja, aber das ist ja dann nicht weg. Das regnet ja irgendwo wieder ab. Die nehmen bestimmt das Wasser und pumpen das in den Boden rein und dadurch hebt sich der Boden.
Ah, endlich. Ja, das macht Sinn. Wir haben es gelöst.
Aber ja.
Das wird doch überhaupt gar keine Probleme machen, Wasser in heiße Erdschichten reinzupumpen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Er ist auf jeden Fall sehr abgelenkt und Marie sagt, es ist ja verständlich, wenn man bedenkt, was er durchgemacht hat. Und Jean-Luc meint, das liegt nicht daran. Ihn beunruhigt halt, dass er dieses Atlantis-Projekt wirklich als eine Karrieremöglichkeit ansieht. Also ich finde das Projekt an sich beunruhigender, ehrlich gesagt. Ja.
Aber ich finde es extrem beunruhigend, dass der Picard denkt, dass es eine gute Idee ist.
Das auf jeden Fall ist eine völlige Fehleinschätzung der Situation, mal wieder.
Mann.
Sie meint aber, es wäre total schön, wenn er irgendwie auf der Erde wäre und immer in der Nähe von der Familie und könnte da arbeiten und dann wird sich das vielleicht mit der Familie auch wieder so ein bisschen einrenken und ja, Jean-Luc macht dir halt so ein bisschen Komplimente, also auf jeden Fall das einzig Gute, was mein Bruder gemacht hat, ist auf jeden Fall dich zu heiraten, so, weil sie halt eine ganz gute Seele ist und sie auch die Einzige war, die eigentlich immer so auf dem Laufenden gehalten hat, sie hat ihm anscheinend ja immer geschrieben, damit er irgendwie auch weiß, was so abgeht im Dorf und bei der Familie wahrscheinlich, den neuesten Gossip aus La Barre immer geschickt.
Genau. Der Louis, der alte schwere Nöter.
Ja, genau, der verrückte Louis hat heute unser Feld angehoben.
Sagt, das wäre ein Testlauf.
Genau. Ganze Ernte vernichtet. Der steht dann auch dann vor der Tür und kommt dann zu Picard und erzählt, dass er halt ein Treffen mit diesem Verwaltungsrat von dem Atlantis-Projekt hatte und eigentlich so über Picards Kopf hinweg entschieden hat, dass er auch mal einen Termin bei denen hat, mal sich wenigstens dazu anzuhören, wie er das findet. Ne? Ja, aber so richtig begeistert ist er nicht. Ja, aber
die brauchen dich.
Er stimmt so ein bisschen widerwillig zu. Also, dass er mal sich das anhört, was sie zu sagen haben. Ne? Vielleicht ist es ja doch eine Karrierechance.
Ja.
Beverly übergibt Wesley halt den Stick von seinem Vater und erzählt ihm, dass sein Vater ihm wohl einiges hätte sagen wollen. Die Aufnahme ist wohl einige Wochen nach Wesleys Geburt entstanden und ja, jetzt wo er 18 ist, bekommt er das halt. Und damit dackelt der Wesley dann auch zum Holodeck.
Ja, eben nicht. Das ist ja, das ist wieder so eine dazwischengeschnittene Szene, wo ich mir denke,
genau. Wir können davon ausgehen, dass das
machen können.
Ja, genau. Das ist so, das stimmt natürlich. Es kommt erst
Weil jetzt ist der Worf wieder dran.
Dann springt es halt in Worfs Quartier, da kommen seine
Eltern. Der sitzt auf diesem Stuhl.
Ja, kommen seine Eltern zu Besuch und der Sergei fragt noch so, stören wir? Und ich denke mir so, der Klingone sitzt auf seinen schwarzen Lederkugeln und bewundert seine Frisur im Spiegel.
Ja, es zupft an seinem Bart rum.
Scheint eine Art Situation zu sein, wo er gerade stört, ehrlich gesagt. Also der Stuhl ist ja wirklich sehr abgefahren, auf dem er sitzt. Das ist
ja,
Teil.
Aber ich
auch
weiß
so ein
Designer-Ding
aus den 80ern, glaube ich. Das ist so ein Teil.
Ja, hatten wir da nicht irgendwie den schon mal irgendwo gesehen?
Ja,
und wir haben uns überlegt,
vor,
wie sitzt man da eigentlich drauf? So.
Ja, so, super ungemütlich. Ich glaube, also es ist nichts für Betrunkene, dieser Stuhl. Du wirst einfach runterrutschen.
Aber das ist nur was für die ganz harten Klingonen, die offensichtlich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, das ist eine Challenge für die oder so. So für Schmerzstöcke.
Wahrscheinlich so. 5 Stunden auf dem schwarzen Ball gesessen.
Genau. Mann, tut mir der Arsch. Entschuldigung.
Ja. Worf sagt auf jeden Fall zu seinen Eltern, dass er sich anfangs nicht sicher war, ob er sie an Bord haben wollte, aber sich jetzt schon über ihren Besuch freut. Und sie haben gesagt, sie mussten einfach vorbeikommen, weil sie haben ja erfahren, dass er halt entehrt worden ist. Auf der
Our boy was in trouble.
Ja, genau. Und unabhängig davon, ob sie den ganzen Vorgang verstehen oder nicht, ist Worf ja auch immer noch irgendwie ihr Adoptivsohn, ihr Sohn. Ne? Also es ist ja, Familienbande sind schon sehr feste da. Helena ist sich sicher, dass er alles, was er getan hat, bestimmt aus gutem Grund getan hat. Und Worf meinte, er müsste diese Schande halt alleine tragen, theatralisch, wie er Klingone halt sein
kann.
Aber
wir sind doch deine Familie.
Genau, und das die beiden sagen halt, das ist halt nicht so, weil wenn er irgendwas durchmacht, dann sind sie als seine Eltern für ihn da und sind auch stolz auf ihn und lieben ihn. Und es ist egal, was passiert, er bleibt ja ihr Sohn. Und irgendwie ist das dann so dieser verbindende Moment und alle reichen sich die Hände und sind happy. Ja, okay, gut. Also da fand ich die Szene mit Geinen stärker als das hier, aber gut, ja. Ja, währenddessen sitzt Picard mal wieder im Chateau Picard und stellt sich mal ordentlich einen in die Rüstung. Mit einem Chateau Picard 47 oder 46, was besser schmeckt, keine Ahnung.
Keine Ahnung,
Alkohol ist auch keine Lösung, wollte ich noch sagen. Haut sich mal so richtig die Latten vom Zaun.
Ja, aber hallo.
keine Ahnung. Ja,
der Robert kommt da rein, will sich auch einen ausgießen, da ist die Flasche schon leer.
Ja, aber krass, eine ganze Flasche Rotwein, da wäre ich aber auch hinüber, wenn ich es nicht gewöhnt
bin. Auf leeren Magen, also
Das wäre ich auch so. Ich ist jetzt nicht so, als ich eine Flasche Rotwein ohne Probleme trinken könnte. Ich habe das alles unter Kontrolle.
Also, aber er meint, ich habe kein Problem, du hast ein Problem.
Genau. Robert sagt dann halt auch, das ist wirklich schon, man muss aufpassen mit dem Zeug. Aber der Picard ist ja noch nicht aufgestanden, der sitzt ja die ganze Zeit da. Deswegen merkt er anscheinend auch nicht, wie betrunken er schon ist.
Ja.
Das meint der Robert ja auch noch so, er fände es ja mal ganz interessant zu sehen, wie der Picard so mal außer Kontrolle ist, dieser tapfere, honorierte Captain. Ne?
Be careful what you wish for.
Ja, und dann da setzt er sich ja noch zu ihm und fragt ihn, so was eigentlich passiert ist. Mhm. Und zwar nicht aus brüderlicher Sorge.
Einfach aus Neugier.
Aus Neugier. Was schon ziemlich gemein ist irgendwie. Wäre schon ziemlich mies auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, gehen die immer so miteinander um? Und dann kommt ja auch, platzt es aus dem PK ja dann auch irgendwann heraus, so you were a bully. Und also so wie diese Dynamik zwischen den beiden, das glaube ich auch tatsächlich. Ne?
Ja, das ist schon ziemlich gemein auf jeden Fall, wie der mit ihm umgeht. Also, so gar kein Mitleid mit ihm zu haben. Ne? Mhm. Der Robert weiß halt nur so viel, wie man halt wahrscheinlich aus den Nachrichten mitbekommen hat oder so.
Ja.
Und dass Jean-Luc halt irgendwie durch die Borg in seiner Art gedemütigt worden ist und dass ihm doch ein bisschen Demütigung oder Bescheidenheit ihm doch ganz gut stünde, weil das wäre wohl sehr angebracht und darauf verlässt Picard dann den Raum, weil er keinen Bock mehr hat auf diesen Blödsinn. Mhm. Und sein Bruder folgt ihm aber dann durch den Garten und
stichelt immer weiter.
Ja, stichelt immer weiter und dann bricht eigentlich auch so bei Robert wirklich dieser Neid eigentlich auch raus, ne? Von wegen, dass er ja der große Captain Picard ist und er da irgendwie das Landgut weiterführen musste. Und
das tut ja sonst keiner.
Meinst du, ja, er käme jetzt hier zurück als der große Held, wie gesagt, Picard ist ja eigentlich eher der bescheidene Typ. Also, dass er jetzt auch überhaupt nicht gar keinen Wert darauf legt. Und aber in seiner Sicht, in Roberts Weltsicht, ist er halt jetzt irgendwie der Bruder, der aus dem Weltraum zurückkommt und irgendwie der große Held ist. Und er musste sich ja immer an alle Regeln halten und Jean-Luc hätte die Regeln immer gebrochen, wo dann der Picard auch meinte, warum hast du nicht auch mal ein paar Regeln gebrochen? Aber meinte, ja, weil ich halt der große Bruder bin und mich immer um dich kümmern musste.
Hab ich nicht verlangt.
Ja, genau. Es ist so, keine Ahnung.
Ja, es ist alles so.
Er gibt auch zu, dass es ihm halt Spaß gemacht hat, wie du gesagt hast, dieses Bullying, dass es ihm Spaß gemacht hat, ihn zu terrorisieren, ne? Also
ist schon da, also
das ist aber auch überhaupt kein Sympathieträger und er meinte halt so, ja, wäre doch jetzt nur zur Erde zurückgekommen, weil er wollte, dass sein großer Bruder sich wiederum kümmert, ne? Und dann kriegt er erstmal so richtig einen von Latz geballert.
Aber so, hallo.
Ja, dass er aus dem Wald direkt ins Weingut reinfliegt anscheinend, also da stehen sie gerade noch im Grün, dann sind sie einfach mal auf dem Feld. Und
mitten in die Schlammsuhle.
Ja, genau, und dann ist glücklicherweise ist an der Stelle gerade auch wirklich Schlamm, weil sonst sieht das alles sehr trocken aus da. Ja. Dann gibt es so einen kleinen Schlammringkampf zwischen den beiden.
Haben die da eigentlich gemacht, so eine Tüte Fango-Packung aufgelöst oder was?
Die haben einfach ein bisschen Wasser in die Furche reingehauen oder war dann wahrscheinlich, ich weiß auch nicht. Ja, und nach einigen Minuten des Hin- und Herringens und Schubsens sind sie dann auch wirklich durch und anscheinend sich der Dämlichkeit der Situation bewusst, fangen sie dann auch an zu lachen, also weil...
Ja, es ist aber so dieses so Boys will be Boys, das ist so.
Ja, so doof, ne? Ja klar, nee, erstmal müssen sie sich natürlich kloppen.
Wie gesagt.
Erstmal müssen sie sich kloppen, um irgendwelche Tensions da abzubauen oder so.
Bevor die Jungs miteinander reden können, müssen sie sich erstmal gegenseitig aufs Maul hauen.
Ja, ich find's auch doof eigentlich an der Stelle so ein bisschen, aber wo der Robert dann auch meinte, der Picard hätte das mal gebraucht, weil er so schrecklich hart zu sich selbst gewesen sei, also in dieser ganzen Szenerie war ich nur der Robert die ganze Zeit schrecklich hart zu Picard, aber... Naja, anscheinend ist dann auch so, dass der Picard dann dermaßen emotional blank liegt, dass er dann mal so ein bisschen rauskommt, was eigentlich mit ihm passiert ist bei den Borg und wie sehr sie ihm seine Persönlichkeit genommen haben und dass er halt nicht entscheiden konnte, was er tat und er komplett im vollen Bewusstsein auch mitbekommen hat, wie er dazu beigetragen hat, da die Flotte an bei Wolf 359 auszulöschen mit seinem Wissen und dass er halt auch schreckliche Schuldgefühle deswegen hat, ne? Und er hat das Gefühl, dass er halt nicht genug getan hat, hätte mehr Widerstand leisten müssen. Und die ganze Szene, ich meine, das wiederum finde ich dann doch wieder ziemlich gut an dieser ganzen Story, weil das macht jetzt den Picard an der Stelle doch sehr menschlich und das ist ja etwas, was wir bisher so noch nicht hatten. Er war ja wirklich immer ja so der gefasste, ernste Captain ja und wir haben ja wirklich mal nur den Menschen, der also das wirklich sich komplett
tatsächlich mal öffnet und
ja, ja, der wirklich ja komplett am Ende da ist an der Stelle und ja, anscheinend musste das so sein, dass er so das auch nur gegenüber seinem Bruder mal so rauslassen kann. Mhm.
Da konnte auch die Troy nicht
nee,
so
anscheinend
tief
nicht, ne,
in ihn hineinsehen.
Die wäre auch nie so gemein zu dem gewesen. Aber
ja, gut, das ist es ja vielleicht auch.
Ja, Robert sagt dann auch, ja, du bist halt letztendlich auch nur ein normaler Mensch, ne?
Ja, so vor allen Dingen wie auch wieder so ein bisschen herablassend lässt er das von sich. Ach, guck mal da, ne, da steckt ja doch noch irgendwie ein bisschen Menschsein in dir.
Ja, genau. Und es gibt ihm halt mit, ja, es ist halt jetzt eine Sache, die dich noch lange begleiten wird, mit der du halt lernen musst zu leben.
Ich muss dich gar nicht mehr quälen, das machst du schon selber.
Ja, ist halt jetzt, ist dann halt jetzt nur noch die Entscheidung, wie er damit leben will, ob er wieder zu den Sternen geht oder ob er jetzt unter Wasser weiterarbeitet.
Genau.
Ne? Das ist ja noch nicht so ganz sicher. Ja, sie ziehen sich dann beide so irgendwie gegenseitig aus dem Schlamm raus und
gehen mal einbechern.
Dann gehen sie erstmal nach Hause und gehen einbechern.
Genau. Wie gesagt, Alkoholmissbrauch ist in dieser Folge auch voll dabei.
Ja, sind doch Franzosen.
Ja, aber
normal.
Also die hängen jetzt auch nicht total besoffen den ganzen Tag in der Gegend rum. Nee. Also. Einer meiner besten Freunde ist einfach so, nein, aber die ich kenne, die hängen jetzt nicht. Also die essen noch nicht so viel Baguette wie das.
Komplettes Klischee.
Und Schnecken, nee.
Oui, 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 ho, ho, ho.
Genau. Oh Gott, nee. Nein, doch. Oh.
Ja. Ja, und dementsprechend befinden sie sich dann auch im Haus in irgendeiner Sitzgruppe, haben eine komplette Dreckspur in das Haus getragen, wo man sich auch wieder fragt, wahrscheinlich in diesem Milieu darf das hinter die Frau wieder sauber machen.
Ja, das habe ich mir auch gedacht.
Weil die haben ja keinen Roomba oder was ähnliches, weil es gibt ja keine Technologien im Haus.
Nee, also, die Stromleitung.
Genau, wer darf es wieder sauber machen? Die Nicole, ne? Also oder Marie in diesem Fall.
Marie, ja, genau. Ja, ich fand auch, also und die kommt da so rein und sieht das so alles und denkt sich, also anstatt dann hier irgendwie so den
was
Teppichklopfer auszupacken und die zu verprügeln, denkt sie, ach, das ist ja schön, dass ihr mal miteinander geredet habt.
Ja, und na, vielleicht haben sie auch Personal dafür, die den Dreck wegmachen.
Ach so, ja, stimmt.
Die Leute, die sonst die Fässer sauber machen, die können mal den Boden durchfeudeln vielleicht. Die kennen sich ja aus mit Holzplanken.
Ja, steht da mit dem Schrubber, genau.
Ja, und die beiden sind halt völlig besoffen, sitzen da und versuchen sich noch irgendwie zu entschuldigen für ihr Verhalten.
Hackendicht.
Ja, und sind aber so eigentlich ein Herz und eine Seele.
Bis sie dann auch noch merkt, dass der Robert da irgend so ein Pfeilchen am Auge hat.
Ja, ja, genau. Ihr habt euch ja wohl nicht geschlagen oder so.
Nein.
Wahrscheinlich so eine Blutspur auch auf dem Boden.
Genau.
Picard hat jetzt auch eine Entscheidung getroffen, dass er eben dieses Treffen mit ihm absagen will. Das sind die besten Entscheidungen.
Ja.
Ich werde nicht unter mir arbeiten.
Genau. Ich will wieder zurück zu meinem Raumschiff.
Genau. Warp 5. Genau. So im Sessel sitzen.
Full Speed Ahead.
Sitzt da im Sessel im Wohnzimmer. Warum fliegen wir nicht? Warp 5.
Von so einem alten Windows-Screen.
Genau. Oh Gott, nee.
Oh mein. Die haben ja nicht mal einen Fernseher im Haus, du.
Die haben nichts. Ich glaube, diesen Rechner hatte Picard auch selber mitgebracht, wo er sich die Animation angeguckt hat, oder?
Ja.
Das ist sowas von drei. Das ist wirklich, das ist unglaublich, dass jemand im 2400 noch so lebt. Aber ja, so. Auf einmal ist er auf jeden Fall wieder so weit her, sondern Sinn, dass diese Entscheidung fällen kann anscheinend. Mhm. Und da die Enterprise ja so bald so weit ist, muss auch wieder an Bord gehen.
Mhm. Ich lasse euch dann mal wieder alleine. Macht weiter so.
Und falls er nochmal irgendwie zweifeln würde, wohin er muss, dann wüsste er, wo er sich hier hinwenden könnte. Ne?
Genau. Wenn ich jemals drüber nachdenken sollte, wieder zurück auf die Erde zu kommen, dann fragt er nur seinen Bruder. Und schon ist alles geregelt.
Ja, genau. Jetzt ist der Wesley dann mal aufs Holodeck gedackelt. Und es ist so,
hat ja auch noch zwei Tage gedauert.
Es ist irgendwie ein sehr kleines Holodeck, was da aufgeht. Es ist kein großer Raum. Also ich glaube, wir haben schon größere dieser Räume gesehen.
Ja, das
gesehen,
ist ne? Holodeck 1,5 oder so, weiß ich nicht.
Für persönliche Nachrichten,
genau.
Genau, und da steht dann halt der Vater, den wir zum ersten Mal auch sehen, Jack Crusher, als Hologramm, in einer Uniform, die auf die Lost Era irgendwie schließen lässt, ne?
Ja. Das ist tatsächlich auch die gleiche Uniform, die Beverly ja jetzt eben da aus ihrem Ding gekramt hat.
Ja, genau,
hat, ne?
Es ist diese Uniform, die halt keinen Kragen hat, aber sonst aussieht wie von der alten Enterprise sozusagen.
Ja. Ich hätte also der Film Enterprise, ne?
Ja, genau. ich hätte ja trotzdem wirklich bei allen Prequel-Gedöns hätte ich ja trotzdem gerne eine Serie, die in dieser Lost Era spielen würde. Einfach so. Aber naja, mal sehen, ob wir das jemals sehen werden. Dieses Hologramm von Jack Crusher sagt dann, er möchte, dass Wesley weiß, wie er war, als Wesley geboren wurde. Mhm. Und dass er wahrscheinlich nicht mehr diese Person sein wird. Er wird gar keine Person mehr sein. Aber das ist ja eigentlich, wenn man bei der Sternflotte arbeitet, auch nicht unwahrscheinlich, dass man es nicht schafft, sein Kind aufwachsen zu sehen.
Ja, also jedenfalls bei den Sicherheitsmaßnahmen, die so haben.
Ja, genau, das ist wohl wahr.
Huch, schon wieder ein Transporterunfall.
Ja.
Ja, es soll froh sein, dass nicht zwei zurückgekommen sind. Zwei, ja, die genau. Sich um ihn streiten. Wann kommt die Folge eigentlich?
Das weiß ich auch. Das stimmt, das ist ja auch wirklich absurd gewesen. Ja, er sagt dann so, ja, er wüsste halt auch nichts darüber, wie es ist, Vater zu sein, wird sich jetzt schon mal im Voraus für seine Fehler entschuldigen und er hofft, dass Wesley nicht zu sehr traurig darüber ist, dass er immer irgendwie bei der Sternflotte arbeitet und niemals zu Hause ist. Mhm. Und möglicherweise wird er ja auch irgendwann mal die Sternflottenuniform tragen, so wo Wesley an sich runterschaut.
An sich runter, genau.
Ja, tatsächlich.
Huch, was habe ich denn hier an?
Ja, aber er vermutet auch, es könnte auch sein, dass er vielleicht auch Mediziner oder Doktor wird wie die Mutter. Ne? Also es ist ja alles noch nicht in Stein gemeißelt. Er sagt dann auch so, ich weiß ganz genau, dass du mein Sohn bist. Und an dieser Stelle habe ich mir gedacht, er versucht sich ja nur selber zu überzeugen, weil er denkt, das könnte auch Picards Sohn sein. Ne?
Genau.
Das ist ja wirklich an der Stelle
so. Wie ich eben schon angedeutet habe.
Ja, genau. Und deswegen, genau. Und das ist so, ja, meinst du, es gibt ja dieses Band und zwischen, ja, diese Familienbande und keine Ahnung.
Das nennt sich Hormone, Kind. Hormone.
Oder wäre immer Teil von ihm und so, das nennt sich DNA, aber das ist okay.
Ja, das ist halt, wenn der da das Kind sieht, was so aussieht wie er selber, dann setzt das Hirn aus und dann übernehmen die Urinstinkte.
Ja, das stimmt wohl, ja. Und er sagt, er wird halt versuchen, in der nächsten Nachricht irgendwie noch besser zu erklären und dass er Wesley auch liebt und so, und dann ist das Hologramm weg und das war halt die kurze Nachricht von Vater.
Ja, vor allem gerade als der Wesley nach ihm greifen will.
Ja, es ist so, ja, es ist dann so.
Es ist so herzergreifend.
Ja.
Ach nee, handergreifend.
Mehr werden wir auch nie darüber erfahren und das war es dann so.
Also ich finde ihn ja vom Aussehen her einigermaßen gut gecastet, weil er ja dem Wesley auch tatsächlich ein bisschen ähnlich sieht zumindest.
Besser als die Variante von Wesley, die
als
Q
der Alte, als,
als erwachsenen, älteren Wesley gemacht hat, ja.
Aber also es wundert mich ein bisschen, dass die zwei zusammengefunden haben, weil er macht, also ich allein in diesen 5 Sätzen, die er davon sich gibt, macht er mir doch irgendwie einen anderen Eindruck.
Kann ich jetzt tatsächlich gar nicht so beurteilen. Aber
ja, ich meine, keine Ahnung, es scheint ja so zu sein, dass die Beverly auch immer auf den PK noch ein Auge geworfen hatte.
Das ist ja so, das ist eine ganz dubiose Story mit den beiden. Ja, aber auf jeden Fall haben wir jetzt einmal gesehen, wie der Vater aussieht und das war es dann aber auch.
Ja.
Währenddessen bereitet sich der Jean-Luc in La Barre auf seine Abreise vor.
Ja.
Diesmal tatsächlich in Uniform und nicht in der Freizeitkleidung, die ihm so gut gestanden hat.
Ja, er muss ja jetzt wieder den Dienst antreten.
Ja, gut, das stimmt natürlich. Ja, Marie bietet mir natürlich an, dass er wieder zurückkommen soll, kann. Mhm. Und der kleine René gibt ihm noch die Tasche und er gibt halt noch so ein bisschen Abschied und Robert überreicht ihm noch eine Flasche für einen besonderen
Hauptsache
Moment.
Hauptsache Alkohol.
Ja, genau. Und die soll nicht allein getrunken werden, weil generell sollte man Alkohol nie alleine trinken. Das ist ja tragisch. Nein, das sollte man nicht machen. Ja, und dann, wieder den auch noch so zum Abschied umarmt. Das ist alles so, ich weiß nicht so.
Jetzt ist alles wieder gut.
Ja, aber
nachdem
so
wir uns fest auf die Schnauze gehauen haben, wir auch wieder miteinander.
Aber der Robert bleibt bis zum Ende irgendwie so ein komischer Grießkram. Ich weiß auch nicht, so wie der aus der Tonne, wie heißt der noch?
Ja, ja, Oscar.
Genau, so in der Richtung, keine Ahnung. Aber ja, und dann begibt er sich dann halt zurück zur Enterprise, die Straße runter ins Dorf.
Weil er lässt sich nicht hochbeamen, er geht den gleichen Weg, den er gekommen ist.
Ja, es ist wunderbar. Ja. Der Worf begleitet dann seine Adoptiveltern zurück in den Transporterraum und Helena fragt halt, ob sie ihm irgendwas von zu Hause schicken könnte, wo Worf meint, ja, ich brauche eigentlich nichts, aber vielleicht auch eine Rockeck-Blutpastete wäre vielleicht auch mal eine ganz gute Idee.
Genau. No one does it better like you.
Ja, nein, sie muss erstmal wieder das Rezept raussuchen, glaube ich, dann. So hört sich das an und dann wird sich das nochmal dran machen. Wie will sie ihm das eigentlich schicken? Dann macht sie das und dann wird das per
Feldpost.
Ja, genauso wie das andere Paket, wird dann wahrscheinlich wird dann irgendwie durch kreuz und quer hinter der Enterprise so ein
das
Paket hinterhergeschickt.
Stasis gepackt und dann, ich meine, das soll ja nicht schlecht werden unterwegs, ne?
Ja.
Keine Ahnung.
Dann wird das irgendwo auf irgendeiner Sternenbasis zwischengelagert oder so, keine Ahnung, boah.
Kann das sich dann abholen.
Ja. Der währenddessen kommt Picard halt gerade an und begrüßt auch die beiden Eltern und fragt auch,
ich habe übrigens alle Specs und Diagrams zu Hause.
Genau, richtig. Fragt ja auch, ob sie auch alles gesehen haben und wo der Sergei meint, ja nicht alles, es war nicht alles zugänglich, aber ich kenne ja alle, ich kenne ja alle Winkel.
Hinten links in der rechten Warp-Gondel habe ich noch ein Stück noch nicht gesehen.
Ja, so ungefähr. Ja, und dann bringt er die beiden aber auch raus. Picard ist auf jeden Fall amüsiert von der ganzen Szenerie.
Ja,
ja, und dann am Ende gibt es dann halt noch die Szene, wo der kleine René in Frankreich unterm Baum sitzt im Dunkeln, während die beiden Eltern noch Abendessen gerade und aus dem Fenster schauen und sagen, ja, ist noch so lange draußen, und wo der Robert dann sagt, lass ihn doch träumen. Anscheinend hat er jetzt kein Problem damit, wenn er es davon
genau,
Stern
lass ihn
träumt.
Doch träumen, ich will ihm das schon ausprügeln.
So kommt er mir vor. Ja, und dann sitzt der René da halt in diesem Baum und der Orion scheint am Himmel. Und
ja,
ist das
viel zu deutlich.
Ist das die Enterprise, die ja vorbeifliegt, oder soll es eine Sternschnuppe sein?
Ja, das, danke, genau, ja, die Frage habe ich mir auch gestellt.
Ja, und viel zu deutlich tatsächlich. Ich meine, so viele Sterne und von den Plejaden, dieser dicke Fleck, der da drin ist, die würdest du niemals sehen. Die Lichtverschmutzung auf der Erde muss doch enorm sein im 24. Jahrhundert.
Ja,
oder?
Energie ist kostenlos. Also ja, deswegen haben alle irgendwo eine Lampe an.
Ja, außer im Hause Chateau Picard, wo es nicht mal anscheinend, ich glaube, die haben noch Waltranlampen da oder sowas.
Ich wollte gerade sagen, die haben noch nicht mal Kerzen davor.
Ja, so ungefähr, ja. Ja, und damit ist diese besondere Folge beendet.
Permission to speak candidly, sir.
Ja, was halten wir denn von dieser besonderen Folge, in der es keine einzige Szene gibt, die auf der Brücke spielt im Übrigen? Die Brücke ist kommt nicht vor in dieser Folge.
Das ist tatsächlich
die einzige Folge.
Jetzt,
die einzige Folge. Wahrscheinlich hat Data die ganze Zeit auf der Brücke gesessen. War deshalb
wahrscheinlich. Irgendwer muss das Schiff ja fliegen während der Zeit.
Nee, du sitzt einfach abgeschaltet, wahrscheinlich darum, bis wieder alle da sind oder so.
Oder das?
So genau. Oh je, oh je. Ja,
ich weiß nicht, was ich von der Folge halte. Es ist, also wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich bin da so ein bisschen ambivalent, was das angeht. Es ist mir zu viel Schmonz und Klischee und Alkohol und komische Ansichten von Heimatfrauen und
ich finde, das finde ich besonders. Also generell finde ich die Folge nicht schlecht.
Also sie ist nicht schlecht gemacht. Also von handwerklich ist sie eigentlich ganz okay. Weil
ja, das auch.
Wenn man halt eine Schmonzette schreiben will, dann ist es halt.
Ja, es ist halt jetzt keine typische Star Trek Folge.
Ja.
Es ist halt eine Folge, wo es vielleicht ein bisschen um Charakterentwicklung verschieden, wo man sich die Zeit nimmt, für ein bisschen mehr auf die Charaktere einzugehen.
Sehe ich ja grundsätzlich positiv. Charakterentwicklung, das haben wir in anderen Serien, Discovery, viel zu wenig gehabt.
Und generell haben wir es bis dahin in Star Trek ja auch nie gehabt. Es sind ja echt statische Figuren.
Wie gesagt, also handwerklich ist die Folge ganz okay, aber die führt mich auf, das ist ja so eine Umgehungsstraße, die wir da gehen. Ne? Also wir haben vorher die Geschichte mit dem Borg und nachher machen wir unsere ganz normale Serie weiter und das ist so die Folge dazwischen, die uns die Leute ein bisschen näher bringen soll und ich finde manche von den Dingen, die ich da sehe, eigentlich eher abstoßend, als dass sie mich näher bringen. Also den Robert, der ist ja so geschrieben wie so ein richtiger Arsch.
Ja.
Ich sag mal einfach so.
Das davon abgesehen, von die Hauptcharaktere sind ja eigentlich wichtiger in der Hinsicht. Und da finde ich jetzt für Picard war das auf jeden Fall schon eine wichtige Folge. Ich finde halt wirklich stark die Szene, dass er sowohl so ausbricht und halt wirklich erzählt, dass ihn das so gebrochen hat und was es mit ihm gemacht hat. Das ist schon bewegend. Also irgendwie. Ja. Und ich finde, das hat es halt auch so noch nicht gegeben. Und das finde ich ganz gut, dass sie es auch jetzt gemacht haben im Anschluss an diese Folgen, dass sie noch so eine Folge gemacht haben, die ja nicht mal als die nächste Folge gedreht worden war. Das sind auch zwei Folgen dazwischen gedreht worden. Die ist da bloß dann tatsächlich in der Reihenfolge hingesetzt worden. Da, an der Stelle finde ich es gut. Also Picard-Story, ich finde natürlich seine Familie, wenn ich mir eine Winzerfamilie im 24. Jahrhundert vorstelle. Ja. Also es gibt heute schon Winzer, da guckt einfach nur ein weißer Kubus aus der Wand mit einer Glasfront. Das ist das Haus und da ist unten die Winzerei drin. Also es sind halt moderne Gebäude wie UFOs, die gerade irgendwo gelandet sind. Sowas gibt's heute schon. Ich finde, dafür, dass es traditionell sein soll, sieht es viel zu amerikanisch aus, das Haus. Es ist alles, dann diese ganze Familientradition, das ist so 20. Jahrhundert.
Cringe.
Also 50er Jahre einfach. Eigentlich. Mhm. Ihre Rolle, ihre traditionelle Frauenrolle, ja. Sie ist ja eigentlich immer nur am Kochen oder wahrscheinlich
sehr,
am Putzen.
Sehr eindimensional, auch. Sagen wir es mal so. Also sie ist weniger dimensional als ein Punkt, weil sie macht eigentlich immer nur, jetzt schon als der Jean-Luc da ankommt und sie begrüßt und sie eigentlich nur die ganze Zeit dran ist, von wegen, sie ist, ach ja, ich führe euch hier jetzt wieder zusammen. Ich bin die gute Seele des Hauses.
Ja, die weibliche Natur, die das Verbindenden und so. Und ja, und dieser knorrige Bruder, also unsympathisch bis zum geht nicht mehr eigentlich. Und ich weiß es ja nicht. Also dieses ganze Setting ist halt wirklich sehr, sehr fragwürdig. Aber wenn es Picards Geschichte weiterbringt, von mir aus.
Ja, überhaupt so diese ganze Grundprämisse von der Folge, das ist ja Familie, ist ja Oberthema, so steht ja schon im Titel. Ne? Mhm. Die Familie heilt alle Wunden, die Familie steht über allem, das ist wirklich so... Nee, also es gibt genug Leute, die mit ihrer Familie echt nichts mehr am Hut haben wollen. Die rufen zu Hause nicht mehr an und sind weg.
Ja, gut, er ist auch 20 Jahre nicht da, aber ich glaube, nach dieser traumatischen Entwicklung, die er da hatte, wie er es mit der Troy auch besprochen hat, war es wohl anscheinend mal notwendig, sich irgendwelchen Dingen zu stellen und seine Vergangenheit auch mal irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ja, es ist auf jeden Fall für die Charakterentwicklung gemacht worden. Ob es das so sinnig ist, keine Ahnung. Hätte wahrscheinlich auch anders gemacht werden können. Dann die Geschichte mit Worf ist so ein bisschen hölzern, also ist so ein bisschen sehr klischee, also so ein bisschen, sie ist ja auch nicht so richtig überzogen, um witzig zu sein. Und der beste Moment ist eigentlich da, wo die Eltern mit der Geinen zusammensitzen und über
die Szene
Worf sprechen.
Sehr,
das finde ich auch ganz schön, auf jeden Fall.
Ja. Schön, ja. Die ist stark.
Ist
an der Stelle.
Ja, und es ist halt so ein bisschen unglaubwürdig. Ich meine, dass Worf einerseits halt immer so sauertöpfisch knorrig ist und auf der anderen Seite dann den Eltern dann doch den Gefallen tut, mehr oder weniger. Also dann doch so versöhnlich zu sein. Und vielleicht ist er doch auch wirklich so, finde ich so ein bisschen unglaubwürdiger an der Stelle. Ja, und dann haben wir auch die Beverly mit ihrer Story, die ein bisschen noch da eingestreut ist, damit wenigstens irgendwas auf der Seite auch noch passiert hat.
Ja, was mich da so ein bisschen stört, ist, dass der Wesley am Ende da in diesem Holodeck steht und so ganz allein zurückgelassen ist. Also ich hätte dann doch erwartet, dass vielleicht die Beverly dann doch draußen vor der Tür gestanden hat, gewartet hat, bis das Hologramm vorbei ist und dann vielleicht reinkommt und vielleicht mal mit ihrem Sohn redet und wie war denn der Papa? Was ist denn, was wäre gewesen, wenn, so ungefähr? Und ihm vielleicht auch bisschen zur Seite steht, aber naja, die Szene ist zu Ende, es wird geschnitten und weg sind wir da.
Ja.
Also wir sehen gar nicht, also wir sehen in dem Moment zwar die Auswirkungen auf den Wesley, der wie er da steht und sagt, oh, Papa will ihn nach ihm greifen und er ist weg. Aber das ist ja, ich würde das eher auch als Chance sehen an der Stelle für die Schreiber, da eine bessere Beziehung mal mit der Mama aufzubauen, weil die Beziehung zur Mutter ist ja immer so ein bisschen zwiegespalten gewesen.
Ja,
dem
Motto, ich meine, dieser Staffel,
lass mich mal mit meinen Naniten spielen.
Ja, aber da hatten wir auch schon, in der letzten Staffel hat sich das schon echt gebessert tatsächlich.
Ja.
Ne? Es kann aber auch sein, dass es halt daran liegt, weil das an der Stelle auch geschnitten ist. Es gibt halt eine gelöschte Szene aus dieser Holodeck-Szene, wo halt der Jack Crusher noch viel mehr erzählt hat, irgendwie Familiendetails erzählt hat.
Okay.
Wie unter anderem, dass einer seiner Vorfahren ein Pferdedieb auf Nimbus 3 war, was ja in dem einen Film eine Rolle spielt, in Star Trek 5 am Rande des Universums.
Ja.
Also solche, da scheint noch mehr gewesen zu sein, was sie nicht mehr benutzt haben. Vielleicht wirkt es dadurch auch so ein bisschen abgehackt, keine Ahnung.
Ja, wie gesagt, abgehackt. Das ist so ein Problem, was ich mit der Folge habe, dass das so. Ja, die Szenen sind so ein bisschen aneinander gestückelt, finde ich. Also man hätte sich da ein bisschen mehr Zeit für nehmen können. Die ja nicht unbedingt direkt hintereinander oder aber doch mehr flüssiger im Übergang. Und das ist doch so sehr, und jetzt sind wir wieder auf der Erde und dann sind wir wieder auf dem Schiff und dann hat der Worf noch was zu sagen und dann sind wir wieder beim Wesley und dann sind wir wieder auf der Erde.
Ja,
dann
hätten sie einfach nur eine Szene mit Wesley gehabt, das wäre es dann gewesen irgendwie, ne? Das
dafür hat die Story dann wahrscheinlich auch nicht genug hergegeben. Dann hätte man mehr schreiben müssen und doppelt Folge daraus machen müssen und wie man das heute machen würde, so eine halbe Serie daraus machen.
Dafür ist dann doch.
Ist dann halt doch ein bisschen zu wenig Handlung drin.
Es geht nur um die Figuren, also um die Charaktere in dieser Folge und es ist halt wenig was drumherum.
Ja.
Also es ist halt wie es ist, keine Ahnung.
Ja.
LaForge hat ja eigentlich auch nicht viel zu tun in der Folge tatsächlich, außer für die Maschenkos da zu sein.
Genau.
Ach, es ist so ein bisschen. Ich finde, sie ist keine Füllerfolge. Ich finde sie schon wichtig irgendwie.
Ja, gerade in diesen Beziehungen auf den PK halt, dass er da dieses Trauma jetzt irgendwie dann doch mal nicht nur mit der Troy durchgesprochen hat und die ihn wieder dienstfähig geschrieben hat, sondern auch, dass er das tatsächlich sich mal mit konfrontiert mit dem Problem.
Ja.
Und auch vielleicht auch mit seiner eigenen Vergangenheit, halt, wie gesagt, Kindheit und sowas. Dieses Kindheitstrauma mit seinem Bruder scheint ja ein bisschen tiefer zu sitzen.
Naja, und da wissen wir noch gar nichts über seine komische Mutter, da war ja auch immer Probleme, das haben wir erst später alles erfahren. Ja, also ich glaube, bevor wir die Folge besprochen hatten, hatte ich noch eine höhere Wertung angesetzt und jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher.
Ja, sorry, das ist meine Schuld.
Nee, nicht unbedingt, also weil viele Sachen sind wirklich so lala.
Ja.
Also sie ist ja keine, sie bringt die Handlung auf eine gewisse Weise nicht weiter, aber dafür ist es auf jeden Fall innovativ, dass sie es einfach als so eine Continuity-Folge noch eine dritte Folge zu diesem ganzen Borg-Komplex gemacht haben.
Genau.
Was ja grundsätzlich gar nicht erst so gedacht war. Sie wollten das gar nicht. Sie hätten auch einfach mit einer anderen Folge weitermachen können. Und andererseits, ja, ich habe ja kein Problem damit. Von mir aus könnte eine Star Trek-Serie auch komplett im Alltag von Menschen spielen irgendwo. Weißt du, die könnten 2400 eine Seifenoper von mir aus machen.
Ja.
Es ist so, ja, also ich.
Ja, es hat irgendwie, irgendwas passt nicht. Und ich kann das auch nicht wirklich in Worte fassen. Es ist irgendwie, es ist für mich nicht.
Ja, dann gehen wir mal in die Wertung. Dann bin ich trotzdem immer noch bei einer 7.
Ja, okay, so habe ich es am Ende dann auch. Ich habe 6,5 hier stehen, also es ist ja relativ nah dran.
Ich wollte vorher aber mehr geben, 7,5 tatsächlich. Mehr geben,
Ich wollte vorher weniger geben, sagen wir es mal so. Ich habe mich durch das Anschauen der Folge doch tatsächlich nochmal, also ich hatte vorher die schlechtere Meinung von der Folge, weil ich habe gedacht, jetzt kommt die Folge, wo sie sich im Schlamm wälzen und alles. Ich habe mich dann doch irgendwie dazu durchgerungen zu sagen, ja, sie ist halt doch wichtig für die Entwicklung von PK.
Allein die Szene, mit der Geinen sind sowieso schon wieder 0,5 Punkte.
Genau,
das
die Geinen-Szene ist auf jeden Fall immer.
Szene. Da fand ich, da war ich total gerührt auf jeden Fall.
Und wir lernen auch mal was über den Worf, wir lernen was über den Wesley, es ist also gar nicht, also der gute Wille war da, handwerklich ist die Folge auch gut gemacht, also es sind keine größeren Plotholes da irgendwie drin, außer vielleicht irgendwie bei den Boden vom Atlantik anhebt. Aber
wir wollen nie wieder darüber reden. Das Thema kommt auch nie wieder auf. Ich hoffe, der verrückte Lou ist einfach unter Wasser geblieben.
Das ist aber auch hart.
Also in seinem Forschungslabor.
Ja. Du meinst, die forschen da immer noch dran, wie sie das machen können.
Ja, genau.
Wo sie das Wasser hin tun in der Zwischenzeit, ja.
Das ist wahrscheinlich schon komplett die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, weil es gibt ja kein, was sollen die mit den ganzen Menschen machen? Irgendwas müssen sie sich ja ausdenken. Also wir. Stell dich mal in die Ecke und denk darüber nach, wie du den Erdboden anheben kannst. Den Atlantikrücken. Das ist ja völlig krank.
Ja.
Also dafür gibt es 0,5 Warp abgezogen. Ja,
ja so, weil, also, sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie die sich das vorstellen. Ich meine, da ist ja was. Jetzt heben die das da an.
Ist doch was.
Ja, jetzt heben die den Erdboden da an und was passiert denn dann? Dann hast du da in der Mitte so einen Ritz Vulkane oder was? Weil der Atlantikrücken geht ja nicht weg. Der ist ja noch immer irgendwo da.
Das ist eine absolute Katastrophe. Es ist absolut absurd.
Das ist irgendwie, nee. Also nein.
Egal.
Nee, aber so insgesamt hat mich das Angucken dieser Folge doch davon überzeugt, dass ich ihr vielleicht noch einen Punkt mehr gebe, weil ich war eigentlich, am Anfang war ich so knapp über 5, bevor ich die geguckt habe. Und
es ist also doch, bei 6,5.
Es hat sich angehoben, trotz dieser ganzen Probleme, die ich da aufgezählt habe, die ich finde, wie gesagt, die einzige, die auf dem Schiff mal wieder wirklich ihre Arbeit richtig gemacht hat, ist die Troy. Ich stelle das immer wieder fest. Die Einzige, die ihre Arbeit macht, ist die Troy.
Ja, die kam ja eigentlich auch viel zu kurz in der Folge.
Ja.
Aber dafür hat sie wenigstens die Sachen, die sie gemacht hat, waren okay. Das stimmt richtig.
Ja. Weil die Beverly hat gar nichts zu tun. Es gab halt keine Verletzten. Die ist nur dafür da, dass sie ihrem Sohn den USB-Stick in die Hand drückt. Hier hast du eine alte Videokassette.
Ja, gut. Dann bleiben wir also bei einer 6,5 und einer 7. Ist doch okay. Wir bleiben übrigens bei Familie in der nächsten Folge.
Ja.
Die nächste Folge ist Brothers, die ungleichen Brüder.
Oh.
Data wird von seinem Erschaffer nach Hause gerufen und trifft auf Lore, seinem Bruder, mal wieder. Dadurch wird das Leben eines Jungen bedroht, der nach einer Vergiftung dringend zu behandeln auf die Sternbasis 416 gebracht werden muss.
Stimmt, das war in der gleichen Folge.
Okay, wir werden sehen. Sagt mir gerade nichts. Das ist dann die erste reguläre Folge der vierten Staffel eigentlich, würde ich mal so sagen. Naja, ja, vielen Dank dann erstmal, Jan, dass du am späten Samstagabend noch durchgehalten hast.
Da bin ich doch da.
Ja.
Ich gehe jetzt gleich erstmal duschen.
Ja, ich Folge hat mich fertig gemacht.
Ich gehe jetzt mal duschen.
Ja, genau.
Und dann hole ich mir eine Flasche Rotwein.
Genau, einen guten 47er oder 46er.
Ja, genau.
Und klemme mal richtig die Batterie ab.
Genau.
Oh, wir müssen morgen noch wählen, du, hör auf.
Stimmt, das müssen wir auch noch. Jetzt können wir gar keinen Wahlaufruf machen, weil die Folge erscheint ja am Montag. Aber naja, ja, es ist auch, es wird so kommen, wie es kommt. Egal.
Ja, das befürchte ich ja auch. Das ist es ja gerade.
Tja, also dann erstmal nochmal auch vielen Dank an die lieben ZuhörerInnen, dass ihr dabei bleibt, auch in der vierten Staffel. Ihr wisst ja, Blue Sky, Facebook, Instagram, Mastodon, Threads, YouTube, bla bla bla. Ihr könnt es überall erreichen. Wir hören uns dann bald wieder. Ich möchte wirklich keine Wochenangaben mehr machen, das ist im Moment alles sowas von
Unruhe.
Demnächst, ja, ja. Ich versuch's ja.
Ja, also jetzt, wenn das Wetter wieder schlecht wird, es hat ja die ganze Woche langsam lang irgendwie vor sich hingebiestet.
Hat das da kann gesaut, man ja mal. Ja. Genau, stimmt.
Ja, da kann man mal wieder vielleicht überlegen, ob wir vielleicht nochmal wieder wöchentlich machen.
Ja, müssen wir mal gucken. Ich weiß
schauen
nicht,
wir mal.
Ich bin gerade, ich finde
das keine Zeit.
Ich finde es stressfreier gerade irgendwie tatsächlich. Ja. Ja. Naja, lass mal sehen.
Na gut.
Vielleicht wird das mal was. Okay, dann erstmal bis dahin und vielen Dank und Sayonara und überhaupt und so.
Arrivederci.
Ciao.
Goodbye.
Tschö.
Tschö.
Boldly Pop. Star Trek in review.
Transfer complete.